000, so heißt die neue Mafia-slash-Drogen-slash-Militär-slash-irgendwas-anderes-Serie, die nun schon seit einiger Zeit bei Sky verfügbar ist. Wir sagen euch, warum die nicht nur von außen gut aussieht, sondern auch, warum man die schnellstmöglich sich anschauen sollte. Aber natürlich fehlt es auch heute nicht an der Portion Trash.
Genau, wir stellen euch Finger weg, Too Hot to Handle vor auf Netflix. Eine Dating-Show, bei der Geld abgezogen wird für Berührungen und Sex. Also sehr vielversprechend.
Auf jeden Fall. Außerdem natürlich auch alles zu den beiden Finals der Woche. Also zu The Masked Singer und Promis unter Palmen, was beides nicht optimal gelaufen ist. Trotzdem sprechen wir darüber. Passend dazu spielen wir The Masked Show und Julia muss herausfinden, welche Show der Dino ist heute. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle.
TV.
Endlich ist wieder Freitag. Wir schreiben den 1. Mai. Endlich ein Feiertag auch. Endlich mal wieder ausschlafen. Endlich mal wieder nichts tun. Das haben wir alle mal gebraucht. Und jetzt in den Mai tanzen darf mit mir Julia heute.
Yay, ich bin der Partygast.
Hast du Tanzschuhe an? Nee, du hast weiße Söckchen an.
Du hättest blaue anziehen müssen, dann wären wir ein Maibaum.
Aber das ist ja, glaube ich, in ganz Deutschland gar nicht so sehr das Thema. Das ist ja, glaube ich, nur in Bayern das Maibaum-Thema, oder?
Ja,
das,
und Baden-Württemberg.
Ja, wir strahlen ja, ich weiß nicht, ob du das wusstest, wir strahlen ja international auch aus.
Ach so.
Ich habe ja diese Statistiken tatsächlich und da sieht man, also auch vor allem in der Schweiz, super erfolgreich. Also okay. Ich glaube, der erfolgreichste Podcast der Schweiz sind wir.
Dann können uns ja mal die Zuhörer aus der Schweiz schreiben, wie es bei ihnen ausschaut.
Kannst du Schweizerdeutsch, kannst du begrüßen?
Nee. Grüezi.
Grüezi, die Schweiz. Ja, okay. Jetzt haben wir auch alle begrüßt, international sind wir auch bekannt, wie wir wissen. Und du bist ja, und auch die Schweizer dürfen sich heute freuen und du bist auch wahrscheinlich extra da, weil wir heute wirklich eine extra Highlight-Folge haben mit wahnsinnig tollen Themen, also Too Hot to Handle vor allem.
Der größte Hit von Netflix in letzter Zeit.
Das sagst du, wir werden sehen, was ich dann sage, aber ich bin nicht so weit weg von dir. 000 hat uns beiden gefallen, aber natürlich auch die Finals von The Masked Singer und von Promis unter Palmen müssen ein Thema sein, weil wir die in den letzten Folgen ja immer besprochen haben, seit Wochen und Monaten eigentlich haben uns die begleitet. Deswegen müssen wir da heute den Deckel draufsetzen, mehr oder weniger. Fernsehtechnisch ist der Mai vor allem der Monat des ESCs und ich weiß nicht, bist du da auch überhaupt, fieberst du darauf so hin wie viele andere oder?
Also in die letzten Jahre nicht mehr ganz so, aber ich muss sagen, früher habe ich es jedes Jahr geschaut.
Okay. Also da gibt es heute auch neue Nachrichten, wie das Ganze vonstatten geht, die Ersatzveranstaltungen, wie sie vonstatten gehen. Trotzdem fühlt sich jetzt der Mai irgendwie auch an wie ein kleiner Neuanfang, weil eben zwei von unseren Favoriten der letzten Monate jetzt zu Ende gegangen sind, nämlich The Masked Singer. Und da kannst du auch leider nicht mitreden, deswegen wollen wir es auch gar nicht. Ja, leider nicht. Deswegen wollen wir es auch gar nicht so lange thematisieren. Aber du hast ein paar Masken jetzt mitbekommen, die im Finale noch demaskiert wurden?
Also ich habe mitbekommen, Sonja Zietlow war das Häschen. Oder
der Hase, genau.
Hase, ja. Genau. Der Wuschel, wer war das nochmal?
Mike Singer.
Genau, Mike, ich dachte, ja. Er ist Lukas Singer, heißt er, aber nee, Mike
Lukas
Singer.
Rieger,
genau. Ah ja, okay, aber Mike Singer, genau, den habe ich mitbekommen.
Also der Gewinner war natürlich das Faultier, Tom Beck.
Ja, genau, den habe ich auch mitbekommen.
Ja. Und Stimmt. Außerdem im Finale dabei war
von
natürlich...
Von Alarm Cobra 11 ist der, oder?
Genau, Alarm von Cobra 11 und der Drache war dabei, Gregor Meile.
Den kenne ich gar nicht.
Ja, bist du, glaube ich, nicht die Einzige, aber ja, das hat man auch schon, also das haben wir auch schon Wochen davor schon angekündigt.
Ich habe mitbekommen, dass beim Hasen die meisten Leute oder viele Leute dachten, dass das Martina Hill ist.
Ja, unter anderem auch wir. Also wir haben ja auch das vorhergesagt und das wollte ich jetzt eh kurz mal machen, die große Endabrechnung von dem, was wir am Anfang gesagt haben. Und tatsächlich haben wir nur drei richtig nach der ersten Show. Also man muss ja sagen, damals, als wir die erste Staffel besprochen haben, haben wir, glaube ich, alle richtig gehabt, aber da haben wir nach zwei Folgen getippt. Und jetzt haben wir nach der ersten Folge, habe ich mit Selma getippt und wir haben 3 von 10 richtig. Also
Dennis, du lässt nach, erst
ja,
beim Dschungelcamp und jetzt beim Masked Singer.
Ja, also beim Dschungelcamp ist eben.
Rankings.
Gut, Marco ist für mich immer noch der Dschungelkönig der Herzen, aber Masked Singer, ja, da waren wir jetzt dieses Jahr wirklich nicht so gut, aber man muss auch sagen, ja, das haben wir auch schon öfter angesprochen, dieses Problem, dass wir wirklich bewusst in die Irre geleitet wurden von den ganzen Indizien und so. Also manchmal ist es tatsächlich nicht unsere Schuld und auf Namen wie Franzi Knuppe oder Rebecca Emanuel und Caroline Beil, das ist halt...
Wer ist Rebecca Emanuel?
Ja, Dankeschön. Das haben wir auch vor ein paar Wochen noch gesagt.
Oder was ich heute gelesen habe, Also ich habe nur die Promiflash-Artikel gesehen zu Masked Singer, aber das ist anscheinend bei der Sonja Zietlow, die Hinweise waren auf ihre zwei Halbbrüder oder so mit den Eiern oder was das war. Wer soll denn wissen, dass sie zwei Halbbrüder hat? Also,
ja, also klar kann man das nachschauen und Sonja Zietlow ist auch ein anderes Thema. Also das habe ich tatsächlich einfach nur ausgeschlossen aufgrund des Senders. Aber das ist jetzt natürlich auch ein Lerneffekt für die dritte Staffel, dass wir das nicht mehr so machen können. Also ich habe damals ja auch gesagt, zum Beispiel beim Roboter mit, was in der Diskussion war, ob es nicht vielleicht hier die Löwin, wie heißt sie? Judith Williams. Da habe ich das auch ausgeschlossen, dass sie nicht parallel so senden kann, vielleicht Vox und ProSieben gleichzeitig. Mhm. Aber diese Argumente finde ich jetzt nach dieser Nummer mit Sonja Zietlow auch ein bisschen schwierig, weil das ist ja schon überraschend gewesen, dass das die war. Und also habe ich überhaupt nicht mit damit gerechnet. Der Name war schon ein paar Mal so in der Diskussion, aber ja, habe ich jetzt nicht so ernst genommen. Von der Stimme hätte es gepasst, das stimmt, aber naja, wir waren dann eher bei Martina Hill leider. Ansonsten Angelo Kelly hatten wir richtig, Didi Hallervorden natürlich und Mike Singer tatsächlich hatten wir auch nach Folge 1 schon getippt, also nicht so schlecht. Aber von den Namen jetzt, wenn ich die nochmal kurz durchgehe, von dir auch die Einschätzung zum Prominenzlevel.
Okay.
Wie würdest du das, so als Außenstehende finde ich es auch interessant, wie du das beurteilen würdest. Ja. Also Dalmatina, Steffi Heinzmann, Fledermaus, Franziska Knuppe, Göttin, Rebecca Emanuel, Kakerlake, Angelo Kelly.
Also Rebecca Emanuel sagt mir gar nichts.
Mir auch nicht.
Angelo Kelly ist halt einer von 100 Kellys, die immer im Fernsehen rumturnen.
Ja, aber ist schon.
Kennt man, ja,
ist schon,
kennt man. Bekannt. Also auf jeden Fall der Name Kelly.
Und für eine Gesangsshow auch ein guter Name. So.
Ja, die sind ja immer überall dabei. Ist das da eigentlich schon zu erwarten, dass der auch mal da auftaucht.
Ja. Roboter Caroline Beil, Camille und Didi Hallervorden, Hase Sonja Zietlow, Drache kennt Gregor man. Meile, Wuschel Mike Singer und Faultier Tom Beck.
Also Gregor Meile sagt mir auch nichts. Die anderen sagen mir was, aber ob ich da jetzt drauf kommen würde, wahrscheinlich nicht.
Jetzt hat man hier angekündigt, also Masked Singer geht weiter im Herbst schon mit Staffel 3 dann. Und also ich freue mich drauf und ich hoffe, dass du auch dabei bist, weil ich glaube, du bist jemand, der sich da auch so rein versteifen kann und so rein fühlen kann.
Ja, ich hoffe, ich verpasse es nicht. Irgendwie dieses Jahr, ich dachte eigentlich, vielleicht schaue ich mal rein, aber es ging jetzt schnell.
Wir haben ja nicht oft genug das hier angekündigt.
Irgendwie, ich weiß auch nicht, hat es aber nicht gepasst, aber ja, wie würde ich das angehen? Dadurch, dass ich es auch letztes Jahr nicht geschaut habe, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich würde da einfach total einfach mal drauf losraten und versuchen irgendwie vom Aussehen her. Und von den Kostümen.
Vom Aussehen
halt,
wird schwierig bei den
Kostümen. Ja, oder halt von den,
Von der Stimme her. Das ist auch eine Lehre, die ich jetzt aus dieser Staffel ziehe. Das Wichtigste ist immer noch die Stimme. Weil, wenn man sich die Namen auch anschaut, die wir erraten haben, Mike Singer, Didi Hallervorden und Angelo Kelly, die haben wir alle eigentlich an der Stimme erkannt.
Ja.
Und alle anderen, wo wir uns, also wo vor allem ich mich nächtelang irgendwie mit den Indizien rumgeschlagen habe und irgendwie in die Biografie von Sabine Lisicki eingetaucht bin und Shirin David, das hat
David. Hast du da gedacht, dass sie unter einem
Ich dachte, sie ist der Roboter, weil sie hat ja in der ersten Folge Oper gesungen, sie hat ja eine Opernausbildung und klassische Musical-Ausbildung und so.
Okay.
Ja, aber hat alles nicht geklappt. Deswegen, das Wichtigste bleibt die Stimme und du bist ja auch so eine Promi-Oma.
Promi-Tante.
Promi-Tante, genau. Du bist für mich eigentlich die Katja Burkhardt von Fernsehen für alle auch. Deswegen wünsche ich mir, dass du auch dabei bist.
Zuständig für Trash und Gossip.
Ja, und du bist ja auch Promiflash-Abonnentin, glaube ich.
Abonnentin zum Glück nicht, aber es erscheint doch öfters.
Aber hast du nicht die App?
Nicht, ja, ich habe sie, aber ich mache sie nicht mehr auf, weil inzwischen reicht es mir auf Instagram, was da angezeigt wird. Aber ich weiß nicht, ob mir das zu denken geben sollte, dass doch jeden Tag mal ein Artikel von denen bei mir erscheint. Also wahrscheinlich bin ich einfach genau die richtige Zielgruppe für die.
Aber deswegen hoffe ich, dass du im Herbst dann dabei bist.
Ich nehme es mir vor, ich fange an. Du musst einfach lang genug dranbleiben, so wie mit Saul, Better Call Saul, jetzt seit 5 Jahren oder wie lange du mir das einpredigst. Genauso jetzt auch mit Masked Singer und dann irgendwann klappt es.
Ja, und mittlerweile hast du die erste Staffel von Better Call Saul. Also ich bin zufrieden.
Okay, das freut mich.
Ja, Tom Beck hat gewonnen als Faultier. Ich mag den nicht besonders eigentlich so. Ich finde den irgendwie so ein bisschen austauschbar und so.
Ja.
Und irgendwie habe ich jetzt nichts so, was mich an dem irgendwie so interessiert. Aber muss sagen, absolut verdient gewonnen. Das Faultier war das beste Kostüm, hat eigentlich jede Woche was komplett anderes gemacht. Ich weiß nicht, ob du mal einen Auftritt gesehen hast. Kann man sich auch mal durchaus nochmal angucken. Also auch musikalisch gibt es ja da auch schon gute Leistungen. Das,
ich wusste gar nicht, dass er singen kann. Wobei doch, der ist auch Musiker.
Der ist Stimmt, der ist Musiker. Deswegen wusste man das schon so ein bisschen, aber so hätte ich nicht gedacht, dass der singen kann.
Okay.
Also ja, gerade auch so in der Tonhöhe und so, gibt's ja alles bei YouTube. Okay. Kannst du alles
nochmal
angucken. Was man eben auch gesehen hat, was ich noch kurz anbringen wollte hier, dass sich jetzt diese Taktik irgendwie von ProSieben, das so auf Stefan Raab hinzulenken, das hast du ja bestimmt auch mitbekommen, dass da der in der Diskussion ist, dass der unter dem Faultierkostüm steckt und riesige Comeback und so, alles Mögliche. Und jetzt musste sich dann Tom Beck, als er die Maske aufgezogen hat, hat er sich tatsächlich in dem Moment dafür entschuldigt, dass er nicht Stefan Raab ist. Und das ist ja dann, also dass das so weit kommen konnte, ist ja eigentlich ein Ausdruck davon, wie, ja, wie beschissen das auch für Tom Beck ist, diese Taktik, dass man alles so auf Stefan Raab ausgerichtet hat, was für uns auch so unerklärlich war, dass das die ganze Zeit in diese Richtung geht.
Aber glaubst du, er kommt zurück?
Nein.
Ich glaube auch nicht.
Dieser Free European Song Contest, das wäre ja eigentlich die perfekte Möglichkeit gewesen, zurückzukehren.
Aber warum? Er hat, also ich meine, er war so lange im Fernsehen und er hat sich ja dafür entschieden, dass er jetzt eben was anderes machen will.
Ja.
Ich glaube, das wird
ja, was heißt was anderes? Ändern. Der macht ja immer noch Fernsehen, bloß halt hinter den Kulissen.
Ja,
also,
eben, halt nicht mehr so viel vor der Kamera stehen will.
Ding des Jahres und so. Wie gesagt, wenn er da am ESC, zu dem wir später auch noch kommen, wenn er da nicht dabei ist, dann glaube ich nicht mehr, dass der irgendwann zurückkommt, weil das wäre die perfekte Möglichkeit gewesen.
Wahrscheinlich. Er ist ja auch ein bisschen der Papa des ESC.
Ja, also dem liegt da schon was dran und dem liegt auch immer noch was am Fernsehen, aber ich glaube, diese Konsequenz, da mit 50 zurückzutreten, das macht er sich jetzt auch nicht kaputt mit irgendeinem Quatsch. Nee,
glaube ich auch
Quatsch.
Nicht. Also. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das erwartet hätte.
Ja, also so viel zu The Masked Singer. Wir waren begeistert von der Staffel, auch wenn ohne Publikum und so viele Hindernisse. Tom Beck und Gregor Meile haben auch im Finale gesagt, dass sie an Corona erkrankt sind während der Show. Da gab es ja auch die zweiwöchige Pause deswegen.
Das habe ich gehört von Tom Beck, dass der Corona hatte.
Genau, und also Wahnsinn überhaupt, dass es dann weiterging. Und vor allem ja, wenn man bedenkt, dass ja immer auch die Haller vorne in der Nähe war, der 84 ist.
Mhm.
Also was das für ein Risiko war, aber das muss er ja selber entscheiden im Endeffekt.
Ja.
Aber ja, krass, dass das so weiterging und dass es mit den Quoten weiterging, dass die Qualität der Sendung nicht so drunter gelitten hat unter dem fehlenden Publikum. Also das war.
Aber ich finde, das wird jetzt eigentlich immer ganz gut gemacht. Also ich weiß, du bist kein Let's Dance-Schauer, aber da bin ich zum Beispiel ein großer Fan und ich schaue auch jede Folge, also jede Woche quasi ein. Und da klappt es ja auch ohne Publikum. Und da hat man auch am Anfang gedacht, okay, wie soll das jetzt überhaupt aussehen und wie kann das funktionieren? Bei einer Tanzshow auch noch, dass das Abstand gehalten wird, aber es klappt anscheinend auch. Also es geht alles irgendwie.
Ja, ich habe das von Let's Dance auch gehört, dass das immer noch so von vielen als der Anker der Woche noch so hochgehalten wird. Die machen es immer noch ganz gut.
Ja.
Habe ich auch schon gehört. Aber wie ist da überhaupt die aktuelle Lage? Ist Laura noch dabei?
Laura ist noch dabei, aber seit 2 oder sogar 3, ich glaube seit 3 Wochen, ist sie immer am Ende bei den Paaren dabei, die halt zittern müssen.
Vielleicht.
Genau, die kriegt immer ein Vielleicht und dann am Ende darf sie dann doch noch eine Runde weiter. Und da gab es ja dann eben auch viele Kommentare von wegen, dass jetzt dieser Antrag nur inszeniert wurde, damit sie bei Let's Dance weiterkommt. Weil wir haben ja alle mitbekommen, glaube ich, dass sich Laura und der Wendler verlobt haben.
Da kommen wir gleich auch noch dazu.
Genau, ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber auf jeden Fall ist sie noch dabei, aber nicht so erfolgreich, wie man vielleicht gedacht hätte. Also ich hätte am Anfang auch wirklich mir noch mehr erwartet. Sie ist jetzt besser geworden in der letzten Folge, hat sie auch eigentlich ganz gute Bewertungen bekommen. Aber irgendwie ist sie immer noch nicht so bei den Top-Kandidaten dabei, weil die einfach viel zu verkrampft aussieht und immer wie ein Brett, was da übers Parkett geschoben wird und irgendwie, ich weiß nicht, sie ist auch nicht meine Favoritin. Gar
sondern?
Nicht. Also mein Favorit ist Tijan. Ich kannte den
Tijan
vorher auch nicht.
Tijan Ngie oder wie
genau,
der heißt,
der ist von Alles, was zählt. Den finde ich gut und es gibt ja, glaube ich, 3, 4 Leute, die sind ja, die teilen sich quasi immer den ersten Platz. Also
Lili.
Tijan, Lili, die finde ich auch gut. Dann, ich finde auch den Moritz echt gut. Das ist
Moritz Paul oder wie hieß der, oder?
Nee, Moritz.
Hans.
Hans.
Hans, genau. Der, das ist
Lili
der von
Paul und Moritz Hans, genau. Und Luca Henny. Und die sind echt alle wirklich super gut und Laura kommt da nicht ran. Also
ja, das sind aber auch alle Leute mit wirklich Tanzhintergrund, glaube ich. Also
ja, nee, aber von daher mein Favorit, Tijan. Ich sage ja immer wieder, das ist ja die einzige Sendung,
wo
bei der ich gerne mitmachen
echt?
Würde. Also wenn RTL zuhört.
Ich weiß noch nicht, ob Prominenz in der Schweiz ausreicht. Extreme
Übrigens,
Prominenz in der Schweiz.
Ich wäre lieber Frauke Ludowig als Katja Burkhardt.
Okay, Let's Dance, Mars Singer haben wir hinter uns gelassen.
Gar nicht Thema, aber wir haben es trotzdem reingebracht.
Du hast es geschickt untergebracht, auf jeden Fall. Promis unter Palmen müssen wir auch kurz sprechen, weil wir letzte Woche auch nicht drüber sprechen konnten. Und letzte Woche gab es eigentlich schon was zu besprechen, nämlich diese ja, große Mobbing-Folge.
Ja, da gab es auf jeden Fall was zu besprechen.
Genau, da ist es ja auch mittlerweile gar nicht mehr möglich, die nachzuholen. Du hast es trotzdem irgendwie geschafft, durch illegale Quellen hast du irgendwie die gebrannte CD besorgt, glaube ich, unter dem Ladentisch.
Ich habe sie bestellt aus dem Ausland.
Aus der Schweiz.
Aus der Schweiz.
Es war so, dass ja, es eine Front gab gegen Claudia, wie eigentlich immer, bloß dass es irgendwie ausgeartet ist. Also wir hatten Jotta, Carina, Janine und Matthias, die eigentlich relativ vereint gegen Claudia vorgegangen sind und halt wirklich dann auch unter die Gürtellinie gegangen sind.
Auf jeden Fall.
Und das ist für viele nicht zu ertragen gewesen. Also das kann ich ja verstehen, vor allem Leute, die irgendwie Mobbing-Erfahrung haben, glaube ich schon, dass es nicht toll war, das anzuschauen. Ja. Jetzt ist das Ganze so weit gegangen, dass jetzt die Folge sogar online oder offline genommen wurde, kann man sagen.
Ja.
Also aktuell kann man die nicht über die offiziellen Portale zumindest nachschauen. Zu Recht, oder? Oder nicht?
Ich weiß nicht. Also ich finde es an
sich... Es wird ja geprüft aktuell.
Ja, ich finde es kritisch, dass eben Sat.1 da nicht eingegriffen hat. Aber andererseits, ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, das Ganze hätte anders ausgesehen, wenn es eine Live-Show gewesen wäre natürlich. So, dass, also in dem Fall wurde es ja schon vor Monaten gedreht. Kann man natürlich jetzt auch als Publikum im Nachhinein nichts mehr an der Situation ausrichten. Und ich glaube, nachdem wir auch das Finale gesehen haben, wäre das Ergebnis oder hätte der Gewinner anders gehießen, wenn das Publikum entschieden hätte. Also ich fand es auch grenzwertig.
Also ich fand tatsächlich es auch grenzwertig, aber... Ich muss auch sagen, das ist halt auch Reality-Fernsehen. Also ich meine, wenn etwas passiert, dann, also ich meine, was ich, immer mein Argument ist, dass die Leute sich ja selber ins Ausschießen damit.
Ja.
Und das passiert ja aktuell. Also wir sehen ja die Reaktion gegen diese Personen jetzt, wie die jetzt online da angefeindet werden. Also natürlich auch manchmal unter der Gürtellinie, was dann auch wieder die andere in die andere Richtung dann geht. Aber dass die jetzt, also ein Jotta oder eine Carina, die haben schon damit, glaube ich, jetzt auf längere Zeit zu kämpfen. Also das ist ja auch dementsprechend populär gewesen, diese Sendung. Haben viele Menschen gesehen. Also die haben sich da schon richtig ins Ausgeschossen. Und Claudia wurde ja auch...
Vor allem Jotta.
Ja, vor allem Jotta. Das hat noch andere Gründe natürlich durch seine komischen frauenfeindlichen Videos. Was ich noch gut gefunden hätte, wenn die Off-Stimme tatsächlich ein bisschen mehr das einordnet. Da gab es so kleinere Kommentare. Was hat Claudia eigentlich getan und so, das kam schon so im Subtext wieder.
Ja.
Aber so klar, dass sich dagegen ausgesprochen wurde, das habe ich nicht gehört, leider.
Nee, das hat komplett gefehlt.
Genau, und da hätte man halt die Möglichkeit gehabt. Ich meine, klar, es ist aufgezeichnet, da hat man jetzt nichts mehr produktionell dran machen können, an der Situation, was da passiert ist. Aber danach hätte man das irgendwie noch kommentieren können oder irgendwie einordnen können. Und das ist halt nicht passiert. Das muss man tatsächlich, glaube ich, ankreiden. Aber das ist jetzt keine Rechtfertigung, aber Claudia hat auch was gemacht, muss man ja auch sagen. Sie hat ja ohne Zweifel Carinas Klamotten da vor den Balkon geschmissen.
Ja.
Das ist ja aber passiert.
Ob das jetzt Grund genug ist?
Nein, das auf keinen Fall.
Und ich habe auch irgendwie von Anfang an, gut, ich weiß nicht, ob ich da jetzt, ob ich da jetzt objektiv drüber sprechen kann, weil ich einfach nur Claudia super lustig finde und also totaler Claudia-Fan bin, aber ich habe von Anfang an nicht verstanden, was sie den anderen so Schlimmes getan hat. Also ich meine natürlich, die war wahrscheinlich super nervig, weil sie 90% der Zeit einfach nur angedudelt war. Aber ja, ich finde es einfach...
Und die Küche schaut aus. Die räumt überall die Topflappen, räumt sie weg und so. Das gibt's ja gar nicht.
Aber ich meine, sie hat ja sogar noch angeboten, dass sie dann die Handtücher oder Klamotten wieder also danach aufhängt und... Ja, ich meine, das mit dem vom Balkon runterschmeißen hätte nicht sein müssen, aber die Reaktion von der Gruppe dann daraufhin war natürlich unter aller Sau und auch nicht gerechtfertigt.
Nee.
Ich weiß nicht, was man da jetzt noch dazu groß sagen soll. Die haben alle den mehr oder weniger berechtigten Shitstorm bekommen und hoffentlich auch noch Konsequenzen. Aber ich meine, ich habe schon gehört, also Carina hat ja schon Werbepartner verloren.
Verdient,
die sich mit also von ihr distanziert haben. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen an der Sache stört, ist, da können wir ja auch nochmal drüber sprechen, das war ja dann auch nochmal bei der Reunion dann so, dass die Desiree sich da selber so total rausgenommen hat.
Ja, irgendwie.
Und ich meine, ja, sie ist bekannt für ihre spitze Zunge und ihre fiesen Kommentare, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass sie besser war als die anderen. Also ich meine, sie hat ja ursprünglich damit angefangen und hat ja da Claudias Koffer durchs Haus geschmissen und die Treppe runter und ich weiß nicht, ich finde es jetzt ein bisschen scheinheilig von ihr, sich so darzustellen, als wäre sie auf Claudias Seite.
Ja, also ich finde das auch komisch, aber man muss hier auch sagen, okay, Claudia hat es angenommen. Ich meine, was sollen wir dagegen sagen, wenn Claudia selbst irgendwie mit ihr Hand in Hand da reinkommt und so.
Ja, ja, aber die anderen sind auf jeden Fall eine Katastrophe. Ich würde jetzt auch nicht sagen, wer da der Schlimmste ist, also
ja.
Die nehmen sich alle nichts.
Und nächste Woche findet übrigens nochmal die große Aussprache statt bei Promis in der Palme, irgendwie 22:15 Uhr.
Aber ohne Jotta.
Ja. Ja, ohne Jotta, aber mit den anderen. Und eine Sache, die ich auch nicht verstehe, du hast ja Big Brother nicht verfolgt, aber da war in den letzten Wochen immer so eine Cross-Promo da stattgefunden, dass Leute von Promis in der Palme bei Big Brother in der Live-Show waren und so. Mhm. Und da waren, Carina war schon da. Da war schon da Matthias Mangiapane in der Late-Night-Show dann bei Six. Und die wurden da immer wie die Größten angekündigt, wurden irgendwie, also da war ja alles schon beendet tatsächlich. Und die bei Sat.1 wussten auch alle, was passiert ist. Also
vielleicht die Einzigen, die in der Hinsicht nicht ganz so schlimm waren, sind natürlich Tobi, der hat ja als Einziger nicht mitgemacht. Und man könnte auch sagen, vielleicht noch Janine, weil sie nicht aktiv mitgemacht hat. Aber andererseits, sie hat auch dazugehört und saß daneben und hat nichts gemacht. Und das war für mich, also irgendwie seit der Sache mit Roland die Woche davor, war bei mir Janine sowieso
Ronald,
irgendwie.
Meinst du?
Wie?
Roland, hast du gesagt, das war im Sommerhaus.
Ronald.
Mache ich auch die ganze Zeit den Fehler.
Mit Ronald, das war immer nur abartig.
Mit dem Fuß?
Ja. Und mit der Monika, oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken.
Also Janine, für mich immer noch unerklärlich, wie die Promi-BB gewonnen hat.
Ja.
Mit dieser Nichtleistung, weil das ist ja eine totale Mitschwimmerin.
Ja, total.
Das ist ja unglaublich. Die hat ja keine eigene Meinung in der kompletten Staffel jetzt gehabt. Also, naja, gut. Aber jetzt im Endeffekt hat Jotta gewonnen, was ja auch, also das ist natürlich auch eine pikante Situation, sage ich mal.
Ja, mehr als grenzwertig. Ich bin mal gespannt.
Also diese Videos sind ja schon auch uralt, die jetzt da rausgekommen sind. Die sind ja auch schon 1-2 Jahre alt oder so.
Ich glaube sogar noch länger. Das mit dem Hund war ja irgendwie von 2010 oder so.
Ja, kann sein.
Und das mit den Frauen, mit der Gewalt oder mit der...
Ja.
Ja.
Wie auch immer man das nennen will.
Die mit den frauenfeindlichen Videos, das war auf jeden Fall auch schon, glaube ich, von 2016 oder 17. Also gut, sie kam halt jetzt ans Licht.
Ja, ich finde es auch scheinheilig zu sagen, okay, warum hat man den überhaupt eingeladen? Weil im Endeffekt, wir haben uns auch hier auf ihn gefreut tatsächlich.
Ja.
Also das kann ich halt auch nicht dann so sagen, okay, warum hat man den überhaupt eingeladen? Aber erstens hat eine TV-Show dann schon mehr eine Pflicht, da nochmal drüber zu schauen und den wirklich auch zu checken, was genau man sich da einkauft. Also ich meine, der kriegt da nicht nur das Gewinngeld jetzt, sondern auch eine Gage.
Ja.
Also das ist ja...
Und die Gagen wurden ja jetzt auch veröffentlicht.
Echt?
Ja. Also ich glaube, am meisten bekommen Desiree und Roland.
Ronald,
oh Gott, schon wieder falsch. Desiree und Ronald bekommen gleich 90.000.
Okay, wow, das ist schon krass.
Ich glaube, am wenigsten bekommen Tobi und Carina mit 30.000 und Jotta ist irgendwie, glaube ich, so bei 60.000
dabei. Aber das ist immer noch mehr, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Das sind ja schon mehr als Jumbo-Gagen tatsächlich.
Claudia und Jotta kriegen, glaube ich, so 60.000.
Okay. Ob die jetzt alle stimmen, weiß man auch nicht.
So um den Dreh, schätze ich mal.
Ja, aber von der Größenordnung könnte es schon ungefähr stimmen mit den Zahlen. Also das war jetzt nicht der optimale Sieger. Also, aber außer Tobi gab es jetzt unter den letzten 5 auch keinen optimalen Sieger mehr.
Und vor allem zwischen den letzten beiden, Matthias und Jotta, war irgendwie auch die Entscheidung Pest oder Cholera. Ich weiß jetzt nicht, wer von denen schlimmer war. Jotta eigentlich durch seine Eskapaden außerhalb von der Show, aber ich finde, in der Show war Matthias kein Stück besser. Also der war Katastrophe. Vor allem, wie er dann noch gegiftet hat gegen Desiree am Ende. Mein Gott, also der war ja wirklich, der hat ja alles mitgenommen, was ging.
Ja, und auch der geile Zusammenschnitt mit dem, wie er angegeben hat, mit seinen Weinflaschen und seinen Sektflaschen und so.
Champagner, ein Matthias Mangiapane trinkt doch keinen Sekt.
Natürlich nicht. Und sein Gesicht ist auch sein Kapital natürlich, hat er gesagt.
Die Sonnenbank trifft Colgate-Schiene.
Ja, sein komisches, reingefrästes Gebiss.
Was ich auch gut fand, als das Video von seinen Eltern kam, dachte man erst, das sind seine Freunde, weil er ungefähr älter aussieht als seine Eltern.
Das ist echt Wahnsinn, oder? Wie der,
also er sieht wirklich schlimm aus, wirklich furchtbar. Das Einzige, was ich sauer bin, ist, dass er seinen Maiskini nicht dabei hatte, weil den fand ich bei Dschungel, das fand ich das Beste an ihm.
Ja, Promis unter Palmen, mal gucken, wie es dann weitergeht. Natürlich wird es weitergehen. Ich meine, die Quoten waren ein großer Erfolg für Sat.1. Endlich mal wieder ein Erfolg von Sat.1. Ich meine, was ist denn schon ein Erfolg für Sat.1? Big Brother auf jeden Fall nicht, aber Promis unter Palmen war auch durch diese ganzen Menschen, über die wir alle wochenlang uns aufgeregt haben, natürlich ein Erfolg. Bevor wir aber gleich noch spielen und bevor wir auch zu 000 noch kommen, müssen wir über Too Hot to Handle sprechen. Eine neue Netflix-Reality-Show.
Ein neues Trash-Highlight. Ein Trash-Diamant.
Ja, du warst ja ein Riesenfan von Love is Blind.
Ja, das war genau der, also your das Maß
cup
an...
Cup of Tea.
Ja, genau, das Maß an Trash, was ich in meinem Leben gebraucht habe. Und Too Hot to Handle hat mich nicht enttäuscht. Also ich bin jetzt inzwischen schon davon abgekommen, mir für jegliches Format im Internet die Bewertungen anzuschauen, sowohl für Too Hot to Handle als auch für Zero, Zero, Zero. Aber ich war begeistert. Ich weiß nicht, habe ich dir auch dazwischen schon geschrieben. Also vielleicht nur mal kurz vorweg. Ich habe es mit meiner Schwester durchgeschaut an einem Tag. Das sind 8 Folgen, glaube ich, auf 45 Minuten.
Ja, manche sind auch kürzer, oder?
Manche waren kürzer, glaube ich,
so 35,
ja. Und ja, worum geht's im Prinzip? Also
ja, also man muss generell sagen, es ist unglaublich, finde ich, dass dieses Konzept existieren kann, weil ja das Konzept oder also das Konzept ist ja erstmal, dass nichts passieren soll.
Ja.
Also das ist eh ein hanebüchenes Konzept normalerweise für eine Reality-Show. Du willst ja normalerweise, dass möglichst viel passiert.
Also es war ja eigentlich so im Sinne von Temptation Island, nur umgekehrt.
Ja.
Also an sich hat mich alles an Temptation Island erinnert, aber das Prinzip der Show war eben, dass die da, ich glaube am Anfang waren es 8, jeweils 4 gut aussehende
hotte
Persönlichkeiten von weltweit eigentlich. Ich glaube manche waren aus Australien, aus Amerika und aus England.
Aus dem englischsprachigen Ausland.
Genau, ja, richtig. In einer Traumkulisse zusammengesammelt haben.
Ja.
Und in den ersten 12 Stunden haben die sich eben kennengelernt. Natürlich kamen alle in High Heels und Badeanzügen und Bikinis um die Ecke.
Einer nicht, stimmt, der
Jesus. Und das Prinzip der Show war eben, dass die sich kennenlernen sollen und lieben lernen sollen, ohne sich anzufassen.
Genau.
Und was anscheinend schier unmöglich schien für die Kandidaten, die da dabei waren.
Eine gewisse Geldsumme steht im Raum.
Genau, also es gab 100.000 Dollar.
Ursprünglich.
Ursprünglich und bei jedem Vergehen oder Verstoß quasi wird Geld abgezogen von diesem Topf.
Und also die hätten sich alle, wie lange sind die da? 3 Wochen? 4 Wochen?
3, 4 Wochen, glaube ich.
Ja, sogar. Hätten sie sich ins Bett legen können und hätten 100.000 Euro einsacken können.
Genau.
Theoretisch. Natürlich geht es nicht. Natürlich müssen die irgendwelche Sachen machen. Aber theoretisch wäre das möglich gewesen.
Ja. Und also erstmal will ich sagen, die Leute, die dafür gecastet wurden, wo finden sich solche Leute immer wieder? Also es ist eigentlich pures Fremdschämen über 8 Folgen und deswegen habe ich es geliebt.
Also wir müssen gar nicht alle hervorheben, weil viele sind auch langweilig, ehrlicherweise. Ja. Also viele machen auch tatsächlich nichts. Also viele halten sich auch an die Regeln, aber einige halt auch nicht. Und ich glaube, am meisten muss man so 3, 4 Leute herausheben. Vor allem, glaube ich, Francesca.
Genau, Francesca war so der Main Troublemaker der ganzen Serie.
Und Harry. Also das ist auch ein Paar, was sich dann immer mal wieder so zusammenfindet und mal nicht. Aber grundsätzlich war das so ein Paar. Genau, und Francesca war ja vor allem auch Troublemaker. Das heißt, sie hat sich eigentlich von Anfang an nicht so sehr um die Regeln Gedanken gemacht.
Also erstmal war sie eine Kim Kardashian-Kopie in meinen Augen so ein bisschen oder Abklatsch. Aber die war auf jeden Fall durchaus attraktiv und die hat nicht viel auf die Regeln gegeben und ist auch schon mit der Einstellung reingegangen, dadurch, dass sie schon vor der Show irgendwie 300.000 Follower hatte bei Instagram und schon als Influencer gearbeitet hat, dass sie das Geld quasi gar nicht nötig hat und deswegen auch quasi ohne Ende Verstöße haben kann, weil sie nicht aufs Geld und auf den Sieg quasi angewiesen ist.
Ja, und Harry, den wir jetzt auch schon erwähnt hatten, also ein 21-Jähriger, also ein bisschen jünger sogar als Francesca.
Genau.
Australia. So ein typischer Sunnyboy eigentlich, der sich am Anfang noch eigentlich schon so auf die Regeln eigentlich einlassen wollte. Gerade auch auf Francesca. Er hatte ja schon gesagt, dass er eigentlich erstmal langsam das angehen lassen will.
Aber nachdem er sie dann gesehen hat,
wurde
es natürlich wieder vergessen.
Dann ist es auch über ihn gekommen.
Aber eine Szene, die ich auch noch erwähnen will, weil die gefühlt in den ersten 20 Minuten der Show vorkam und als sie sich kennengelernt haben, war, als David einfach als allererste Szene gefühlt, in der er auftauchte, direkt den Hintern von der anderen da mit Sonnencreme einschmieren wollte und
von der Rhonda.
Das ist das Niveau von der ganzen Show.
Aber
ungefähr.
Da waren auch die Regeln noch nicht.
Da waren die Regeln noch nicht
gesagt.
Genau, richtig.
Genau. Also die erste Folge ist so, dass alles quasi wie normal läuft, wie bei Temptation Island oder wie bei allen Formaten, dass die alle ganz normal aufeinandertreffen. Einer nach dem anderen kommt rein und dann bewundern die sich und es gibt schon Erste, die sich füreinander interessieren.
Ja.
Und dann kommt irgendwann dieser Roboter, den haben wir auch noch nicht.
Lana.
Ja, Lana, genau.
Alexa, Abklatsch.
Genau. Und dieser Roboter kündigt dann an, so ab jetzt für die restlichen Zeit gibt's keine körperlichen Kontakt mehr. Genau. Also dürfen sich umarmen. So ja. ist es auch nicht, was ich auch gesagt hätte, warum macht man es nicht komplett? Also das ist doch viel interessanter, ja. wenn du es dann eigentlich komplett machst, wobei man dann vielleicht nicht diese Versuchung hat, noch weiterzugehen.
Das stimmt.
Aber genau, dieser Roboter hat dann diese Regeln angekündigt und ab dann gelten die dann auch, aber keiner weiß so recht am Anfang, wie viel das tatsächlich kostet. Also, genau,
deswegen testen es manche eben.
Genau.
Und ja, die Strafen waren auf jeden Fall ganz schön gewaltig. Also ich glaube, Küssen hat $3,000 Abzug ja. bedeutet. Was gab es noch?
Naja, es gab dann auch tatsächlich Geschlechtsverkehr.
Ja, gemeinsam verbrachte Nächte haben, glaube ich, 15 sogar oder $20,000 von der Prämie abgezogen. Also es war schon nicht ohne.
Nee, es war nicht ohne.
Aber was ich mir die ganze Zeit dachte, also ich weiß nicht, ich meine natürlich, das ist das Konzept der Show und es wurden ja auch bewusst solche Leute ausgesucht, aber ich meine, die haben das wirklich dargestellt, als wären Menschen Tiere, als könnten die sich nicht zusammenreißen. Also für die war das unmöglich, fast auszuhalten, dass sie sich da nicht, dass sie da nicht übereinander herfallen schon fast.
Das sind ja Süchtige, das ist ja Wahnsinn.
Ja, also irgendwie von daher, es war natürlich lustig, aber man dachte sich dann auch die ganze Zeit,
die sind ja nicht mehr ganz sauber.
Nee. Ja, und was halt dann dazu kam, war, weil die haben dann jeweils immer Workshops bekommen, um ihre innere Stärke zu finden und sich weiterzuentwickeln, dass sie auf ernsthafte Beziehungen und Verbindungen vorbereitet werden.
Ja.
Und diese Workshops waren auch mehr fraglich als, also sie waren einfach nur bescheuert.
Es war einfach Zeit totschlagen irgendwie. Also das war das ist einfach kompletter Quatsch.
Genau, und dann haben sie aber irgendwann so eine Uhr bekommen, die dann eben, wenn sie sich in gewisser Weise weiterentwickelt haben, zwischenmenschlich dann sogar Kontakt für ein paar Minuten erlaubt hat. Also sie durften sich dann, glaube ich, sogar küssen, wenn sie ihre Beziehung bis dahin gefestigt haben.
Genau. Dann hat der Roboter quasi für sie entschieden, wann das der richtige Schritt wäre, jetzt den nächsten Schritt zu gehen.
Ja.
Also dann sind beide nebeneinander gesessen und dann hat bei beiden auf einmal das Armband grün geleuchtet und dann durften sie sich küssen. Aber für mich kam das auch viel zu früh. Also,
das stimmt.
Der Sinn der Sendung ist ja auch, diesen Sexsüchtigen eigentlich zu zeigen, dass es auch anders geht, dass man es auch langsam angehen lassen kann. Und dann ist es trotzdem so, dass sobald es ein bisschen gutes Gespräch gab.
Ja, gut, sie durften ja keinen Sex haben.
Nein, aber trotzdem, sobald es irgendwie ein gutes Gespräch gab, galten die sofort als die füreinander bestimmt sind.
Ja, das stimmt. Aber ist jetzt die Frage. Ich meine, das war wahrscheinlich einfach, also war gespielt. Ich denke nicht, dass die jetzt alle sexsüchtig waren. Also.
Also klar, geben die auch an, glaube ich, wenn ich mir diesen Bryce anschaue, der dann als Zweiter reingekommen ist und gleich gesagt hat, okay, ich habe jeden Tag eine andere, es gibt
aber
keine
andererseits,
Ausnahme.
Wenn man sich den auch anschaut, ist es so realistisch, dass er jeden Tag auf seinem Boot eine andere hat? Also ich weiß es ja nicht genau.
Ich weiß es auch nicht skeptisch.
Aber weiß nicht, können wir auch abstimmen, wer hat dir denn von den Kandidaten am besten gefallen jeweils? Oder wen fandest du denn am attraktivsten? Wen fandest du nicht so attraktiv, muss man ja auch. Also ich weiß nicht, die wurden ja als die heißesten Menschen des Planeten dargestellt, aber weiß ich jetzt nicht so genau.
Ja, wäre jetzt nicht so attraktiv, ist ein bisschen gemein, oder?
Oder wen fandest du denn so mit am attraktivsten? Oder am überzeugt, wer hat dir denn am besten gefallen?
Also so vom Charakter auch, finde ich so die Chloe auch
die
noch
fand
am besten.
Ich auch cool.
Die war auch lustig, die hat mir so gefallen, finde ich. Also
die war ein bisschen
war sympathisch
und
jetzt.
Dümmlich, aber die war lustig, das stimmt.
Ja, Francesca fand ich halt vom Charakter absolut nicht zu ertragen.
Nee, die war echt, also.
Optisch schon, also.
Und Harry auch nicht, der war eigentlich so ein Riesenbaby.
Ja,
der war zu groß
gewachsen. Ich finde auch, dass die null zusammenpassen, ehrlich gesagt.
Nee, null. Ich finde es auch null, wirklich. Also, nee, gar nicht. Ich finde, die hätte eher zu dem Kels gepasst. Der Kels, den können wir auch noch erwähnen. Das war so der hat sich selber als Accountant schnell eingestellt und der hat auch immer dafür gesorgt oder hat auch immer geguckt, ob die Regeln eingehalten werden und hat dann auch wirklich alles abgeblockt. Da hatte ja auch eine Szene mit Francesca.
Ja, aber richtig, der wurde richtig bearbeitet von ihr.
Ja. Und da fand ich auch, also wenn, dann hätte sie eher zu ihm gepasst, zu Harry gar nicht, aber auch da, also ich fand sie einfach, weiß ich nicht, unsympathisch und Katastrophe. Ich fand von den Männern, also am attraktivsten, glaube ich, den, der als letztes reinkam, der Corey, also der sah gut aus, weil der war ja menschlich auch eine Niete.
Der mit den Tattoos und so.
Ja, genau.
Mit Nippelpiercings.
Ja, die fand ich eher unattraktiv, aber sonst fand ich ihn vom Gesicht her und allem ganz hübsch, aber der war ja menschlich auch eine Niete, also.
Ja.
Das ist nichts gewesen.
Matthew haben wir gerade schon erwähnt, den Jesus-Typen.
Stimmt, ja. Der war
auch ganz nett, aber.
Der war langweilig.
Da ist ja, der hat sich ja halt null eingelassen. Nee. Auf irgendwie. Aber ja, das ist ja auch. Also ich würde es ja genauso machen. Also ich würde einfach. Also für mich wäre das halt kein Problem so. Ich würde halt das Geld sehen, okay. Und vor allem würde ich auch richtig Konfro geben, der wenn da irgendwelche normal. Leute sich da nicht zurückhalten können. Ja. Ey, was seid ihr denn für Vollidioten?
Denke ich mir auch. Also echt wie Tiere, als ob die sich da jetzt nicht zusammenreißen können. Weil dann gab es ja auch noch so eine Private Suite und dann gab es die Möglichkeit, da eben zu zweit dann reinzukommen und die Nacht zu verbringen. Und es hat keiner geschafft, da nichts zu machen, wo ich mir auch denke, also ist das jetzt nicht so schwer.
Ja, ich finde aber auch, wenn Vergehen geschehen sind, dann wurden die auch immer bekannt gegeben öffentlich von dem Computer, von Lana. Und ich glaube, das hat halt auch die Leute eher angestiftet, noch zusätzlich halt
dass Vergehen. Lustig fanden.
Ja, und vor allem, dass sie sich auch so profilieren können vor den anderen.
Ja,
also klar ist es so, ja, okay, sorry, ich habe jetzt Geld verschwendet, aber es ist halt auch, ja, ich war halt jetzt dann Nacht da mit ihr da im Einzelzimmer.
Ja, wobei am Anfang wurde ja nicht verraten, wer die Verstöße gemacht hat.
Irgendwie.
Aber dann wurde es ja, nachdem die Aktion war mit Francesca und Hayley, da haben die sich ja verbündet, das hat ja auch wieder Francescas super Charakter hervorgebracht, dass dann eben die zwei sich von der Gruppe abgeschottet haben und beschlossen haben, dass sie jetzt den anderen eins auswischen.
Ja.
Und da wurde es ja dann verkündet, da haben sie ja dann direkt gefragt, Lana, die anderen Teilnehmer, ob Francesca und Hayley da jetzt eben was gemacht hatten. Und dann wurden sie auch verraten, weil die haben damit ja auch nicht gerechnet.
Ja, also diese komischen Wettbewerbe oder diese komischen Workshops, also das war schon irgendwie lustig auch. Aber
das Schlimmste war ja das mit dem Malen, mit der Malerei. Also
was, mit dem Vagina-Malen und so? Ja.
Wie ist das? Jani, Joni?
Ja, Joni. Keine Ahnung, irgendein Quatsch. Ich glaube auch nicht, dass die Menschen echt waren. Da gab es auch diesen einen, ich habe es mir hier aufgeschrieben, der war Heart Warrior, stand drunter.
Ja.
Und das war der Typ, der die mit Schlamm eingerieben hat, glaube ich, oder?
Gegenseitig haben sie sich mit Schlamm
eingerieben. Ja, aber der hat es denen beigebracht, dass man da irgendwie so sich selbst irgendwie nahe kommt, wenn man und dass man sich da so in Enthaltsamkeit üben kann, wenn man das so irgendwie macht.
Das stimmt. Nee, aber auf jeden Fall absoluter Trash und absolute Empfehlung von meiner Seite.
Ja, also das ist wirklich heftiger Trash, muss man sagen. Also,
hat mich auch gewundert, dass Netflix jetzt so auf die Trash-Schiene aufgestiegen ist, aber...
Aber wie die das auch beworben haben vor allem. Also ich weiß nicht, ob du mal bei YouTube vorbeigeschaut hast.
Nee.
Da haben die wirklich tausende Videos irgendwie hier The Cast of, wie heißt das Ding?
Too Hot to Handle.
Irgendwie
das habe ich gar
geht
nicht
irgendwie
gesehen.
Hier die Dating-Sprüche aus aller Welt durch und so. Also so lauter so Videos behind the scenes of
so
Too Hot to Handle.
Love is Blind eigentlich.
Ja genau, also die haben das schon richtig verstanden, wie man das machen muss.
Ja.
Weil das ja auch ein Erfahrungsprozess war für Netflix, wie man überhaupt Reality-Formate macht, weil...
Ich habe nur bei Netflix oben diese Ankündigung halt gesehen und diesen kurzen Vorspann und dann, als du mir auch noch geschrieben hattest, dass wir das mit in dem Podcast aufnehmen können, wusste ich, okay, das müssen wir anschauen.
Ja, also
und es hat mich nicht enttäuscht. Ich fand es auch nicht langweilig zwischendrin.
Nee, ich auch nicht.
Ich weiß nicht, also da fand ich Love is Blind zwischendrin langweilig.
Du hast es doch zweimal geschaut, Love is Blind.
Ja,
was ich bis heute nicht verstehe.
Eineinhalb Mal, keine Ahnung.
Ich habe bis heute noch nicht ganz geschaut, weil ich es so langweilig finde.
Ja, es war auch zwischendrin langweilig. Der Anfang und das Ende war halt Hammer.
Ja, selbst da.
Und bei Too Hot to Handle fand ich es eigentlich nie langweilig. Also ich habe mich da ständig
unterhalten
gefühlt.
Nee, ich fand es super dumm, einfach 100% der Zeit, aber
das stimmt.
Dadurch, dass es auch so schnell ging, wirklich, habe ich das durchgeschaut und
würde
jetzt aber auch nicht so lang bei mir im Gedächtnis bleiben, wie einzelne Szenen, zum Beispiel bei The Circle oder so. Da gehe ich schon emotional mehr mit, weil ich da halt auch sehe, okay, da ist man mit mehr Herz dabei.
Gut,
hier
das Circle
ist es halt wirklich unerreicht da.
Ja.
Also da kommt es nicht ran.
Habe ich ja dann auch geschaut. Frankreich fand ich auch.
Stimmt.
Frankreich war der beste Circle.
Ja, fand ich auch.
Und ich bin immer noch traurig, dass nicht Maxim gewonnen hat.
So, jetzt haben wir eine Menge Zeit schon aufgewendet, um über Reality-Fernsehen zu sprechen. Warum also nicht noch mehr über Reality-Fernsehen sprechen? Nämlich zum Beispiel über Wendler und Laura, können wir kurz besprechen.
Ja,
haben wir vorher schon gleich kurz angesprochen bei Let's Dance. Ja, aber die feiern ihre Hochzeit bald. Irgendwann im Sommer ist es geplant.
Hm.
Und jetzt ist auch bekannt, wie die das Ganze vermarkten werden. Und das ist schon extrem.
Ja.
RTL, Vox und TV Now. Da wird das Ganze ausgedehnt quasi in verschiedenen Formaten.
Wahnsinn.
Im Sommer soll dann eben die Hochzeit in Las Vegas steigen, wobei auch noch nicht ganz klar ist, wie das funktionieren soll, weil bis heute kann der Wendler noch nicht einreisen in die USA.
Und die Kamerateams ja erst recht nicht.
Die Kamerateams erst recht nicht. Los geht's aber bei TV Now. Das soll schon relativ bald losgehen, nämlich ab Dienstag, den 26. Mai. Dann geht's nämlich los mit einer neuen Doku-Serie, nachdem ja Wendler und Laura, wie hieß das? Ja, nicht in Love.
Oder? Nee, was war das?
Total verliebt in Amerika verliebt, oder so. Ja, genau. So hieß es ja offiziell. Und jetzt gibt's Laura war und der Wendler.
Total langweilig.
Ja, ich fand's irgendwie entspannt.
Also ich habe die Folge geschaut, wo sie mit dem Vater da das Haus gestrichen haben und die Folge davor und ich bin fast eingeschlafen.
Ja,
nein, vielleicht an der Uhrzeit, als ich es angeschaut habe, aber trotzdem.
Danach Let's Dance dann.
Ja.
Ja, ich fand's entspannend tatsächlich. Irgendwie so von, ja, die machen halt so ganz normale Sachen irgendwie auch.
Ich kann mir die auch immer noch nicht anschauen. Ich weiß nicht, ich finde die so furchtbar. Einfach nur, weil sie so gekünstelt rüberkommt. Also keine Ahnung, und den Wendler ja auch, aber naja, gut.
Ja, ich finde ihn mittlerweile eigentlich viel erträglicher als sie.
Als sie, ja, ja gut.
Also mit Abstand.
Ist auch nicht schwer, aber.
Laura und der Wendler, jetzt wird geheiratet, heißt jetzt die neue Doku-Soap.
Das erinnert mich an Sarah Connor und Mark Terenzi.
Ja, dieser jetzt wird geheiratet, ist ja eh so ein geflügelter Begriff mittlerweile. Hubert und Matthias, jetzt geht's die Hochzeit oder so, gab's ja auch bei Vox. Also finde ich immer toll. Eine 15-teilige Doku-Serie.
Was?
Ich habe mich ein bisschen gewundert.
15?
Ja. Und
okay.
Aber das Ganze würde Doppelfolgen irgendwie dann bei TV Now erscheinen, von daher dann halt nur 7 Wochen lang, aber trotzdem finde ich 15 immer noch ein bisschen viel.
Was haben die denn so viel zu erzählen?
Ja, das stand auch dabei. Also die sollen wirklich auf Schritt und Tritt bei den Hochzeitsvorbereitungen verfolgt werden. Das heißt bei der Planung der Hochzeit, bei der Ringauswahl.
Kleiderwahl wahrscheinlich.
Kleiderwahl, Junggesellenabschied, wo ich besonders gespannt bin, wie das aussehen soll.
Ja.
Der Wendler hat doch gar keine Freunde so, außer sein Manager.
Die Laura doch auch nicht.
Ja gut, aber die kann vielleicht nochmal in ihr komisches sächsisches Dorf da zurückfahren und da hat sie noch ein paar.
Und die Tochter vom Wendler einpacken.
Ja,
wobei, die dürfen ja auch beide nicht feiern gehen, also je nachdem, wie es stattfindet.
Ey, das wird jetzt schon eine geile Folge mit dem Junggesellenabschied, das finde ich jetzt schon mal geil. Ja, und seine Nasen-OP soll auch da begleitet werden. Da hat sich ja aus kosmetischen und aus...
Ich dachte, er kriegt keine
Luft. Ja, genau, und aus medizinischen Gründen hat er sich dafür entschieden, dass er jetzt seine Nase irgendwie anheben lassen will oder so. Die war so ein bisschen
ein bisschen ist gut, aber ja,
okay. Genau, das wird auch Teil von dieser Hochzeits-Doku sein, auch wenn ich nicht weiß, wie das zu einer Hochzeit passt, aber wahrscheinlich so.
Er muss sie ja für die Fotos schick machen.
Genau, er muss sie schick machen. Genau, das ist dann.
Dann wird der Bart noch gepudert.
Genau, es ist nicht geklärt, wie das Ganze überhaupt während Corona halt vonstatten gehen kann.
Hätte ich jetzt auch gefragt, wie soll das denn überhaupt funktionieren?
Ja, ist noch nicht ganz klar. Nach wie vor gilt der Einreisestopp in die USA und auch soll entschieden werden, eben welchen Namen sie jetzt annehmen. Also wie das...
Ja, das habe ich mitbekommen. Aber was ich da... Also es ist ja jetzt eben die Diskussion, er heißt ja immer noch Norberg.
Genau.
Nach seiner Ex-Frau.
Ja, und Wendler ist ja eh nur ein Künstlername.
Wendler ist ein Künstlername, genau. Also entweder Laura nimmt jetzt den Namen von seiner Ex-Frau an oder er heißt Michael Müller. Oder sie gehen beide zurück auf seinen ursprünglich, glaube ich, polnischen Namen, den ich aber nicht kenne und den wahrscheinlich keiner aussprechen kann. Ja, und jetzt ist eben die Frage, ich weiß nicht, also was mich jetzt auch so wundert, die Ex-Frau ist ja jetzt auch wieder voll eingestiegen in die ganze Geschichte. Die hat doch jetzt schon wieder 100 Promi-Flash-Interviews gegeben und auch wieder einen Brief an Laura und Michael geschrieben von wegen, ja, sie wird ja gern zur Hochzeit eingeladen werden und sie wünscht ihnen alles Gute. Ja, sie hat gesagt, sie wird sich freuen, wenn sie eingeladen wird. Sie wünscht ihnen auch alles Gute für die Verlobung, aber sie möchte nicht, dass sie ihren Namen nehmen. Also sie will nicht, dass Laura Norberg heißt.
Als würden die das machen, ey. Als würde Laura das wollen.
Ich glaube schon.
Die nimmt doch nicht den Norberg-Namen an.
Bei ihr denke ich mir alles. Weiß ich nicht. Aber er hat doch gesagt, er will nicht Müller heißen, dachte ich.
Ja, die werden sich schon Wendler nehmen irgendwie. Ja, das werden wir verfolgen, wie das mit dem Namen weitergeht.
Viel Stoff für die Sendung auf jeden Fall.
Viel Stoff. Wir werden auf jeden Fall... Ich habe ja immer noch nie TV Now besessen in meinem ganzen Leben. Ist ja immer noch ein Wunder.
Ich auch nicht.
Aber da bin ich kurz davor jetzt.
Ich musste mir wieder eine neue E-Mail-Adresse machen, weil ich habe schon auf allen meinen bestehenden E-Mail-Adressen den Probemonat ausgenutzt.
Ja, also...
Darf man ja jetzt nicht so laut sagen, aber TV Now hört ja nicht mit, oder?
Nee, glaube ich nicht.
Also, vielleicht muss ich... Oder ich leihe mir von jemandem die E-Mail-Adresse.
Aber das Wichtigste habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, und zwar die Trauung wird ja live im Fernsehen dann übertragen werden, bei RTL, also
live.
Im Hauptprogramm, live.
Ist ja wie bei Harry und Meghan oder bei William und Kate. Weil da habe ich nicht immer
Royal
mitgefiebert,
Wedding.
Aber okay, vielleicht da auch. Mal schauen.
Vor
okay.
allem, aber ich verstehe nicht, wann das dann sein wird, weil Zeitverschiebung und so, USA,
stimmt.
Wenn das in Las Vegas stattfindet, wann, also ist das ein Nachmittagsprogramm dann?
Ja, also wann finden denn Hochzeiten statt? Also gut, wenn wir jetzt die Royal Weddings anschauen, die fangen ja immer so um 12 an.
Ja.
Gut,
also
das sind ja kirchliche Trauungen, ich weiß nicht, wie die das machen, aber wenn die jetzt dort um 12 oder um 2 heiraten, dann ist es hier im Primetime.
Ja gut, stimmt.
Dann ist hier Primetime.
Es würde wahrscheinlich funktionieren, du hast recht. Ich habe jetzt gedacht, die müssten irgendwie dann mitten in der Nacht heiraten. Das wäre irgendwie auch geil gewesen.
Nee, die müssten so um 2 und dann ist es hier 8.
Ja.
Oder
Ja, eigentlich nee, passt
Las Vegas
perfekt.
Hat mehr Zeitverschiebung, aber oder um 12 fangen die an.
Ja. Aber halt diese ganze Hochzeitsnacht und so, da sind wir dann leider nicht mehr dabei.
Ah, leider. Schade.
Frauke Ludowig live vor dem Hochzeits vorm Schlafzimmer oder so.
Oh Gott.
Das wird nicht wahrscheinlich passieren.
Frauke Ludowig, die Arme, die muss sich auch alles anschauen.
Naja, so viel zu Laura und Wendler. Wir werden dranbleiben. Da ist ja in den nächsten Monaten noch einiges geboten bis August. Da werden wir auf jeden Fall, ja, dann wöchentlich bearbeitet werden.
Ja,
selbst wenn da bei Let's Dance irgendwann Schluss sein sollte, dann geht es eigentlich direkt nahtlos weiter, glaube ich.
Stimmt, hat jetzt überhaupt noch Zeit für Let's Dance, wenn das alles anfängt? Oder pokert sie jetzt drauf, dass sie rausfliegt? Ich berichte dann.
Das sind Gerüchte, die ich nicht kommentieren möchte. So, eine Show, die perfekt zu Laura und Wendler passt, ist eine Show, die wir auch schon mal besprochen hatten bei What's Wrong. Damals, glaube ich, dachte Natalie, dass sie nicht existieren kann und darf. Der Meinung bin ich auch, aber jetzt findet sie statt. Am 8. Mai startet sie nämlich bei Join, dem anderen Streaming-Portal in Deutschland. Nämlich MOM, ich weiß immer noch nicht genau, wie man es aussprechen soll, Mom oder so. MOM, MILF oder Missy. Das war dieses Format, wo es darum geht, welche Rolle spielt das Alter beim Dating? Das soll rausgefunden werden. Und deswegen passt es eigentlich perfekt. Also Laura und Wendler wären perfekte Kandidaten. Das Ganze wird jetzt dann am 8. Mai losgehen. Und es geht jetzt auch dann bald, also ich glaube, ab heute geht die große Marketingkampagne los. Also ihr werdet das bestimmt überall mitbekommen. Fernsehwerbung, Instagram und so. Gibt, glaube ich, auch schon einen Instagram-Kanal. @milf.oder.missy kann man mal vorbeischauen. Da gibt es auch schon erste Inhalte. Und das Ganze wird ja ein Format sein, wo zwei Männer, ein 28-Jähriger und ein 57-Jähriger, auf 14 Single-Frauen treffen und dann quer durchs Alter sich daten können. Also sowohl 18 bis irgendwie, weiß nicht, 70, keine Ahnung. Mhm. Und da soll irgendwie rausgefunden werden, ja, welche Rolle das Alter spielt beim Dating. Das ist jetzt die neue also und, glaube ich, auch erste original für Join produzierte okay. Reality-Show.
Also es kann quasi sein, dass sich der 28-Jährige in eine 70-Jährige verliebt und dann wird bewiesen, dass Alter, dass Liebe kein Alter kennt.
Ja, die Frage ist jetzt, wie ist das umgesetzt? Also sind die blind? Also ist es wie Love is Blind dann, dass man, was ich ja sinnvoll gefunden hätte bei Love is Blind, wenn man dann auch unterschiedliche Altersklassen und so hätte. Das weiß ich nicht, aber ich glaube eher mal nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die einfach die Leute auch sehen und dann ja, schauen, mit wem man so in Kontakt kommt.
Bei Love is Blind gab es das auch. Mark war 10 Jahre jünger als Jessica. Also das hat sie auch oft genug erwähnt.
Das hat sie oft genug erwähnt, das stimmt.
Das hat sie uns nicht vergessen lassen.
Ja, also wie gesagt, ab heute geht die Marketingkampagne los und ab 8. Mai startet das dann, also schon ab nächster Woche, ja, mehr oder weniger. Es gibt ein Riesenposter in der Berliner Innenstadt, das schädliche Partikel aus der Luft in Sauerstoff umwandelt, auf einer bisher dort noch nie zuvor belegten Fläche von 600 Quadratmetern. Mhm. Und das stand in dem Artikel dabei, das wollte ich nur ganz kurz hier vortragen. So wird das jetzt dann vermarktet. Also die halten da anscheinend schon große Stücke drauf.
Okay. Ja, mal schauen. Ich habe noch nichts davon gehört, aber ich bin gespannt.
MILF oder Missy?
MILF oder Missy. Schau ich mal rein.
Aber wie legen wir uns jetzt fest? Wie nennen wir das? Mom?
Mom.
Nehmen wir es Mom.
Ich denke schon, oder?
Ja, ich weiß nicht. M-O-M? Ich weiß nicht.
Es
wird ja so geschrieben. M.O.M.
Ach so, ja, stimmt. Ja, ich dachte, Mom würde passen wegen MILF, aber keine Ahnung. Weiß ich nicht. Dann würde ich doch eher M-O-M sagen, wenn der Punkt dazwischen ist.
M-O-M. Okay. Dann machen wir es so, dann legen wir es jetzt fest. Mal schauen, was die Marketingkampagne von Join sagt, wie die es ausspricht.
Vielleicht richten die sich ja nach uns.
Wir haben auch oft genug schon über den ESC gesprochen und über diese ganzen Ersatzshows, die da jetzt stattfinden werden. Du hast schon gesagt, du bist jetzt nicht so der Riesenfan, aber durchaus auch mal interessiert. Spannend ist ja, dass dann an einem Tag zwei kleine ESCs stattfinden.
Ja, und das verstehe ich immer noch nicht. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt zu Gast bin und du mir das erklären kannst.
Ja, weil vor allem, also man hat ja schon ein bisschen mehr gehört zu dieser Raab-Show. Also was da passieren wird, da hieß es ja, da wird es eigentlich dieses klassische ESC-Rating geben, also diese Bewertung. Man wird quer durch die Länder schalten und so weiter. Das wird auch so sein. Also das wird ja eben diese Ersatzshow, die offizielle Ersatzshow nicht haben, also dieses Voting. Also bei der Raab-Show wird es kleinere ESC-Fangruppen geben in diesen ganzen Ländern, weil natürlich ist diese Show nicht so bekannt wie der offizielle ESC. Deswegen wird es auch kein internationales Publikum geben.
Ja.
Es wird eine deutsche Show sein mit Leuten, die im Ausland sitzen. Weiß nicht, ich stelle mir so vor, wie wenn die im Wohnzimmer sitzen, da sitzen irgendwie 20 Leute oder so mit Abstand, keine Ahnung. Und die bewerten dann die Auftritte in Deutschland von diesen Künstlerinnen und Künstlern, die da auftreten. und geben dann Punkte ab, wie man das beim ESC auch kennt. So verstehe ich das oder so habe ich das verstanden. Und auftreten werden aber in Deutschland vor allem Menschen, die ja auch aus Deutschland kommen, aber schon eine gewisse Beziehung haben zu den Ländern. Also ich stelle es mir so vor, irgendwie ein Kelly tritt für die Iren an oder so. Also ein, weiß nicht, Mareike Amado für Holland oder so. Irgendwie, ich weiß noch nicht, wer da antritt. Mhm. Aber so stelle ich es mir vor. Also Leute, die in Deutschland leben, aber die eine Beziehung zu europäischen Ländern haben.
Okay.
Genau. Das wird der Free ESC sein. Aber jetzt ist vor allem bekannt, wie auch dieses Europe Shine a Light aussehen wird. Und vor allem wird, ja, ist jetzt noch, also eigentlich gibt es jetzt noch eine andere Show. Und zwar wird im ersten Laufen eigentlich eine Show, die eher dann den ESC trifft, als es jetzt dieses Europe Shine a Light sein wird. Weil Europe Shine a Light wird ja dann ja eine Show sein, wo eigentlich die Sängerinnen und Sänger, die aufgetreten wären, dann nochmal kurz irgendwie gefeiert werden sollen. Aber da gibt es kein Voting und so, da gibt es jetzt keinen Wettbewerb.
Das macht ja irgendwie gar keinen Sinn.
Ja, diese Show stelle ich mir auch am unspannendsten vor von allen, ehrlich gesagt. Jetzt gibt es eben einen vom NDR veranstalteten Ersatzwettbewerb um 20.15 Uhr. Von 20.15 Uhr bis 21 Uhr wäre ja normalerweise die Zeit gewesen, wo dieser Countdown mit Barbara Schöneberger immer gelaufen wäre von der Reeperbahn. Das wird es jetzt nicht geben. Und auch dieses Europe Shine a Light wird noch eine Stunde nach hinten gelegt, auf 22 Uhr, also für alle Länder.
Mhm.
Und stattdessen findet jetzt eben von 20.15 Uhr bis 22 Uhr dann eben eine Show statt, wo 10 Künstlerinnen und Künstler auftreten, die ja gegeneinander dann antreten. Also da gibt es dann auch eine europaweite Abstimmung und das wird eher so in Richtung ESC gehen. Aber jetzt muss man natürlich irgendwie auswählen, wer sind die 10?
Ja.
Und da wird es dann eben in der Woche davor bei One, also bei diesem Spartenkanal von der ARD, auch eine Show geben, wo dann eben diese 10 ausgewählt werden. Mit Voting, online und Telefon, beides, glaube ich. Da werden dann 10 Leute bestimmt, aber der Deutsche ist nicht dabei. Also der Deutsche, Ben Dolic, der ist irgendwie außerhalb von dieser Wertung, der wird sowieso auftreten an dieser, in dieser Show.
Das klingt irgendwie alles sehr kompliziert.
Es klingt kompliziert. Ist es, also,
es ist auch kompliziert.
Ja, es ist kompliziert. Auf jeden Fall in dieser Woche davor, das ist dann der Samstag halt davor, der 9., 8. oder sowas, irgendwie sowas, 9. Mai, genau.
9. Mai.
Dieses Halbfinale bei One, da sollen die Zuschauerinnen, die Künstlerinnen kennenlernen, da gibt es nur kurze Clips und dann wird aufgrund dieser Clips abgestimmt. Und interessant ist, dass diese Show von Dennis und Benny Volta moderiert wird, das sind die auch Worldwide Wohnzimmer machen bei YouTube.
Mhm.
Und gemeinsam mit Peter Urban werden die dann ja hier das Ganze kommentieren. Und das Ganze wird auch bei Worldwide Wohnzimmer übertragen. Und das Ganze heißt auch Worldwide Wohnzimmer, das ESC-Halbfinale 2020.
Okay.
Also da will man sozusagen auch nochmal YouTube mit reinnehmen, dass man da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat auf diesem kleinen Wettbewerb. Und die 10 Erfolgreichsten schaffen es dann eben in diese Show am 16. Mai. Und dann findet da von 20.15 Uhr bis 22 Uhr diese deutsche Show, glaube ich, statt mit Barbara Schöneberger, die das auch moderiert.
Mhm.
Und ja, da treten dann 10 Leute an, plus Ben Dolic. Und das wird dann sozusagen das Gegenprogramm sein zu Raabs Show, Free ESC.
Okay.
Ja.
Wie schätzt du das Ganze ein?
Also, mir ist es ja komplett wurscht eigentlich, weil mich der ESC immer noch nicht interessiert. Und
nee, mich aber jetzt immer weniger und jetzt spricht mich auch ehrlich gesagt nicht an.
Ja, aber mich interessiert es vor allem so aus Sicht irgendwie, was da, also da ist ja schon, man muss ja zugeben, dass es schon sehr viel Planung ist in sehr kurzer Zeit.
Ja,
das stimmt. Vor allem die Raab-Show, die wurde ja wirklich aus dem Nichts geboren. Das wird auch immer berichtet von Leuten, die bei ProSieben arbeiten. Ja, keiner weiß so wirklich, was da jetzt kommt. Es ist nur klar, dass die hinter den Kulissen wirklich hart arbeiten an dieser Show. Also ich glaube schon, dass die sich was dabei denken und ich finde auch die Moderatoren gut, also Conchita Wurst und Steven Gätjen machen das ja bei ProSieben, finde ich gut.
Die versprechen natürlich schon ein gewisses Niveau oder ein gewisses, also
nicht auf jeden Fall ESC-Feeling, weil durch Conchita und Steven Gätjen ist er auch so, ist schon ein internationaler Typ mit den Oscars und so.
Ja.
Also das ist schon
Er moderiert auch sehr gut, muss man sagen. Also das verspricht schon was.
Genau, von daher finde ich das immer noch gut ausgewählt. Und ich finde auch das Konzept gut. Ich hätte es halt bloß einen Takt nach vorne gezogen, weil ich glaube halt wirklich quotentechnisch
20.15 ist vielleicht ein bisschen spät.
Nee, also die Raab-Show ist ja auch 20.15 Uhr.
Ach so, okay.
Das ist jetzt du verwechselst das mit Europe Shine a Light. Das ist ja diese komische offizielle Show der EBU. Ja, also Raab-Show, interessant. Dieser Wettbewerb finde ich jetzt auch, bei der ARD finde ich noch das Beste, wenn halt nicht im Anschluss nochmal dieses komische Europe Shine Alive stattfinden würde, weil das ist halt. Das
ist irgendwie alles zu viel.
Es ist zu viel. Also kein Mensch interessiert sich so sehr für den ESC, dass man diese ganzen Shows alle braucht. Also ich brauche eine Show.
Wobei der eigentliche ESC ja auch 3-4 Stunden dauert. Ja. Also, aber mal schauen, wir werden sehen.
Naja.
Ich weiß nicht, ob ich reinschalte.
Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall aus Interesse anschauen, weil, also ich mache so eine kleine Konferenz wahrscheinlich.
Okay.
Weil beides werde ich nicht am Stück schauen. Wahrscheinlich wird es auch spannendere und nicht so spannende Auftritte geben. Aber wie beide das machen, finde ich schon interessant. Und diese kleine Show bei One dann in der Woche davor, kann man sich auch mal kurz anschauen, ob das was ist. Es wirkt so, als hätten die sich da viele Gedanken gemacht. Von daher will ich mal noch nicht zu schnell urteilen. Aber mich interessiert einfach der ESC nicht genug, dass ich da jetzt so eine riesen Meinung dazu hätte, ob das jetzt toll ist oder ob das jetzt kacke ist. Keine Ahnung. Naja. So viel zum ESC. Da berichten wir echt schon. Ich habe mal nachgeschaut. Wir hatten zum ersten Mal irgendwie Anfang Januar beim Dschungel hatten wir schon drüber gesprochen, was jetzt da beim ESC los ist. Und wir sind immer noch nicht so wirklich schlauer geworden. Naja. Oliver Pocher hatten wir vorher auch schon mal angesprochen. Der bekommt eine neue Late-Night-Show bei RTL. Pocher, gefährlich ehrlich.
Ja, wundert auch keinen.
Und wer kommt da als Sidekick in Frage?
Seine Frau.
Ja. Natürlich. Perfekt. Die machen jetzt alle zusammen. Also die sind ja irgendwie jetzt so ein Team geworden.
Ja.
Was sie auch irgendwie
Erst hat sie sich ja distanziert, aber gut. Ich finde eigentlich, ich weiß nicht, ich schaue mir schon seine Videos an bei Instagram.
Ich finde, das ist ernsthaft alles gut.
Nee, das nicht. Also ich weiß nicht, inzwischen ist es schon wieder fast zu viel. Also es wiederholt sich halt. Ja. Aber ich fand's, weil ich mich auch oft aufreg über diese ganzen Instagrammer, die dann alle den gleichen Quatsch da promoten, fand ich es am Anfang schon gut, dass das mal jemand gesagt hat und halt aufgedeckt hat. Und es war auch lustig, also am Anfang, aber inzwischen, ja, ich weiß nicht so genau, es ist schon fast zu viel.
Finde ich auch.
Oder er wiederholt sich auch und irgendwie, aber mal schauen, wir werden sehen.
Ja, und ich glaube, er wird sich da jetzt noch mehr wiederholen, denn dieses Format wird angekündigt mit den Worten, dass er da in der Show die aktuellsten und lustigsten Instagram-Inhalte offen und ehrlich mit den TV-Zuschauern teilen wird.
Okay. Also das heißt eigentlich genau das Gleiche.
Ja, es wird einfach sein Instagram-Account sein, plus im Fernsehen.
Ja.
Also vielleicht ein bisschen besser produziert alles, aber so im Grunde wird er jetzt das Ganze einfach ins Fernsehen schieben. So
mal sehen,
klingt das
ich schaue bestimmt mal rein.
Ja, vor allem wirst du reinschauen, weil es am 15. Mai freitags nach Let's Dance zum ersten Mal läuft.
Also, okay, dann bleibe ich gleich dran.
Ja, also ich
perfekt.
Gehe davon aus, dass es ein guter Sendeplatz ist und dass die Quoten auch gut sein werden. Deswegen habe ich vorher gesagt, vielleicht ist das ja der Auftritt, den er da hat, dann
stimmt, das ist er
direkt davor oder, nee, direkt davor wird es wahrscheinlich
eine Woche davor.
Genau, eine Woche davor.
Aber mal schauen, ich fand eigentlich seine Frau bei dem Wendler vs. Pocher ganz lustig.
Ja, ich finde die eh gut, aber ich will nicht, dass er die hat. Also ich verstehe nicht, warum die bei dem ist. Naja, aber okay.
Gut.
Ja, jetzt also zu 000. Endlich wechseln wir die Fiction und das ist gar nicht so einfach, jetzt von Too Hot to Handle auf 000 zu kommen, aber naja, wir müssen es irgendwie schaffen, diesen
Wechsel. Naja, beides fanden wir gut.
Beides fanden wir gut, das ist also der gemeinsame Nenner vielleicht. Ja. Genau, aber viel mehr Gemeinsamkeiten, glaube ich, findet man jetzt nicht.
Nee.
Also, das Ganze ist eine Show, die bei Sky Ticket läuft in Deutschland, in den USA und überall anderswo, glaube ich, wird die über Amazon vertrieben.
An der Stelle gehen raus die Beschwerden an Sky. Da haben wir uns beide furchtbar aufgeregt. Und zwar können wir das schon mal vorwegnehmen, dadurch, dass die Serie dreisprachig ist, also quasi Italienisch, Englisch und Spanisch gesprochen wird. Ja, es ist schwierig, dass Sky keine Untertitel bietet und ich kenne das normalerweise von zum Beispiel Netflix, das auch bei Shows, die man ohne Untertitel schaut, sobald, wie bei Breaking Bad, sobald dann eben auf Spanisch gesprochen wird, automatisch die Untertitel eingeblendet werden. Das gibt's bei Sky nicht und man versteht dann wirklich tatsächlich gar nichts. Also es wird nichts übersetzt und von daher ist man eigentlich gezwungen, außer man ist jetzt dreisprachig aufgewachsen oder kennt jetzt Spanisch und Italienisch, ist man gezwungen, die Serie auf Deutsch zu schauen. Und das fand ich blöd.
Ja, also ich kann es auch nicht verstehen. Also wie das sein kann im Jahr 2020, dass es keine Untertitel gibt. Wo ich noch ein bisschen sage, okay, also ich weiß, dass es zum Beispiel bei der Synchronisation von Westworld gerade sehr Probleme gibt, die nach Deutschland zu bekommen, weil eben die Synchronisationsstudios nicht arbeiten können.
Mhm.
Wenn das vielleicht daran liegt, dass jetzt die aktuell nicht arbeiten konnten, diese ganzen Untertitelschreiber, dann lass ich noch mit mir sprechen.
Aber Sky bietet generell fast keine Untertitel.
Genau, das ist halt das Argument, was ich auch nicht gelten lassen kann. Aber nee. Es ist ein Sky Original. Ich verstehe es nicht. Wie kann das sein?
Ich verstehe
es
nicht.
Das wird zum Teil von Sky produziert. Wie kann das keine Untertitel haben?
Nee, vor allem, ich finde, fürs Feeling wäre es einfach nochmal viel besser gewesen, ja. wenn man zum Beispiel die Parts, die in Mexiko gespielt haben, auf Spanisch geschaut hätte, weil es halt einfach ganz anders rüberkommt. Ja. Ich habe dann zwischendrin auch mal zurückgespult und dann nochmal auf Spanisch geschaut.
Ich auch.
Und es ist einfach komplett anders von der Atmosphäre, aber man versteht es natürlich nicht, wenn man kein Spanisch spricht. Und ja, an der Stelle, Beschwerden gehen raus an Sky.
Ja, aber so viel können wir jetzt schon sagen, es hat uns jetzt nicht groß gehindert, das zu mögen trotzdem. Also ich war relativ begeistert von 000. Worum geht's?
Also,
sag mal.
Ja, es geht, also erstmal vielleicht vorneweg, das basiert ja auf dem Buch von diesem, von Roberto Saviano heißt der, glaube ich. Der hat ja auch schon Gomorra geschrieben.
Genau, hast du es geschaut?
Nee, noch nicht, aber will ich jetzt.
Ich hab's eigentlich auch noch nicht geschaut. Das ist eine meiner großen Sachen, die ich immer mal nachholen wollte.
Ich habe den Film geschaut, aber nicht die Serie. Da gab es ja auch schon mal einen Film dazu, aber die Serie soll wohl besser sein.
Ja, habe ich auch schon gehört.
So, und auf jeden Fall geht es um den Weg des Kokains. Also an der Stelle auch, der Titel steht ja für den Reinheitsgrad des Kokains und 000 ist eben der höchste Reinheitsgrad, glaube ich, für Kokain. Genau, und es fängt ja alles in Italien an. Und in Kalabrien, und da geht es um die Mafia-Geschichte und um die Verbindung von der Mafia zum Kokainhandel. Aber eigentlich die ganze Serie so verfolgt die Lieferung, also eine Schiffslieferung von einer Riesenladung Kokain von Mexiko, also von Monterrey, Mexiko, nach Kalabrien. Und verfolgt eigentlich quasi entlang den ganzen Weg die Geschichten der einzelnen Beteiligten.
Genau, es gibt so drei große Storylines.
Ja.
In Mexiko ist es die von... Wie heißt er? Vampiro?
Manuel.
Ja, es ist offiziell.
Ich glaube, er heißt Manuel und er ist. Die Vampiros sind seine Gefolgsleute Crew, und genau. Er ist der. Wie nennen die den? Capitano. Der Capitano, genau.
El Capitan.
Ja. Genau, da geht's. Also, dieser Capitan ist einer, der beim Militär, beim mexikanischen Militär angestellt ist und eigentlich ursprünglich in der Drogenbekämpfungseinheit eingesetzt war, aber sich dann schnell als Maulwurf entpuppt, der eben auch in dem Handel mit beteiligt ist. Dann gibt's die Story von der Mafia eben in Kalabrien, also in Süditalien. Da gibt's zum einen den
Don Mino.
Don Mino, genau, den Paten der Mafia, ja. Also den
typischer alter Patentyp.
Lebt in einem Bunker in den Bergen Kalabriens und um seinen Enkel, der sich jetzt versucht, gegen ihn aufzustellen und rebelliert.
Stefano,
genau. Und dann gibt's noch zwei Amerikaner, Chris und Emma, die jetzt
aus New Orleans.
Aus New Orleans, genau, und die übernehmen die Logistikfirma ihres Vaters, die eben für die Verschiffung dieses Containers, der die Fracht enthält, zuständig sind.
Genau, das sind die drei Storylines, zwischen denen wir auch immer pendeln.
Ja.
Und erstmal finde ich es super, wie das gemacht, also wie die verquickt sind miteinander.
Finde ich auch.
Also
man sieht eigentlich quasi, welche Auswirkungen zum Beispiel die Story in Mexiko auf die Italiener hat.
Genau, also
umgekehrt.
Man versteht diese Zusammenhänge, wo hängt das Schiff gerade, was will aber der Enkel mit dem Schiff machen, was will aber der Großvater.
Ja, und was mir an der Stelle am allerbesten gefallen hat, war eigentlich, also man wird in die Story so ein bisschen reingeschmissen und es passiert dann zum Beispiel etwas, was unerwartet ist oder was man sich von Anfang an nicht ganz erklären kann und dann wird eben zurückgespult aus der Sicht des anderen, der da quasi involviert ist und wird dann aus deren Sicht auch nochmal die Vorgeschichte davon erzählt. Also es wird dann quasi logisch darauf hingearbeitet und das fand ich mega.
Ich fand's auch mega. Also das ist auch eine Sache, die ich immer schon sage, wenn du nicht die spannendste Geschichte, also was heißt spannend, aber wenn du nicht die neueste Geschichte hast und die ist auch nicht neu. Also gerade in Italien und in Mexiko, aber Italien ist eine super alte Geschichte. Diese von dem alten Vater oder von dem alten Großvater, der ja so alte Werte predigt und der junge Sohn, der junge Enkel, der alles anders machen will.
Genau.
Das hat man immer wieder, diese Geschichte. Und wenn du das so machst, wenn du solche Geschichten hast, die zwar schon funktionieren, aber die du natürlich schon kennst, dann musst du dir irgendwas anderes einfallen lassen. Und genau das passiert hier mit dieser Erzählweise. Also, du hast schon gesagt, da gibt's halt eben diese Slow-Mo-Bilder. Auf einmal steht dann ein Charakter da und dann springen wir in seine Vergangenheit und sehen, wie er dann in diesen Moment gekommen ist. Und da gibt's wirklich gute Momente, wenn ich da an Chris in Casablanca denke, zum Beispiel. Oder auch dann im Finale.
Chris in Mali.
Chris in Mali, genau. Also, super gute Momente dann werden dadurch geschaffen. Und das hat mir auf jeden Fall auch schon mal gut gefallen. Ich weiß nicht, wie das im Buch gelöst kann sein, dass es ja eine Sache ist, die direkt vom Buch so übernommen wurde. Weil das wirkt schon sehr literarisch, finde ich, diese Art und Weise, wie man das macht. Also, dass man dann ins nächste Kapitel eigentlich springt.
Was ich auch noch gern sagen würde an der Stelle, also ich fand die Musik.
Ja.
Die Musik war eigentlich so mit das Highlight der ganzen Serie. Ja. Also es war von der Intro-Musik bis zur Untermalung bei den einzelnen Szenen einfach, die Musik hat eigentlich die ganze Serie getragen.
Ja, ich fand und die richtig jeder, gut. Jeder Charakter hat auch so einen eigenen Theme irgendwie.
Was ich auch noch erwähnen würde, ist, dass eben nicht nur diese Mafia-Thematik mit eingespielt war, sondern auch religiöser Fanatismus an zwei Stellen. Und zwar unter anderem bei diesem Kapitän in Mexiko. Da hatte er dieses ultrafundamentalistische, den christlichen Fanatismus. Und der war auch super creepy, finde ich. Also der ist da immer in so eine Kirche gegangen, wo gepredigt wurde. Und er hat sich dann auch jedes Mal eigentlich beim Töten seine Stöpsel ins Ohr getan und sich dann eigentlich beim Töten die Predigten angehört, von wegen, dass nur Gott entscheidet und Gott ist groß. Ja, und hat sich dann eben diese religiösen Rechtfertigungen schon fast für das Handeln währenddessen einfach angehört und hat außenrum alles ausgeblendet und war dadurch also total getrieben, sage ich mal. Und er war, also generell der Charakter, finde ich, war super creepy. Und auch mit dem islamischen Staat in Mali, als Chris und Emma da durch Afrika gereist sind, dass sie da eben auch bei der islamistischen Szene angekommen sind. Und es da natürlich auch Probleme gab und das fand ich auch nochmal super spannend an beiden Stellen.
Ich habe auch null damit gerechnet, dass die Serie dahin geht und dass sie da so lange bleiben. Hm. Das war ja erstmal so ein bisschen komisch, weil ja, die kommen halt durch dieses Schiff dahin irgendwie, werden die dann, also die beiden Amis werden dann da hingespült quasi und sind dann da einfach für 2-3 Folgen und das fand ich auch eine geile Sequenz da innerhalb der Serie, dass die da einfach mal so fernab der Handlung sind und da aber so ihre eigenen Abenteuer dann trotzdem haben. Finde ich ja immer gut, wenn Episoden als Episoden zu sehen sind, also wenn die voneinander unterscheidbar sind. Und hier könnte man wirklich bei einigen sagen, okay, das ist die Folge, wo Chris das macht, das ist die Folge, wo das passiert. Finde ich immer gut, wenn sowas passiert. Chris und Emma sind die Amis und für mich auch das mit Abstand Beste an der Serie. Ich fand mit Abstand die emotionalste Storyline, mit der man am meisten mitfühlt. Die beste Beziehung, das ist auch das Neueste, was die Serie zu sagen hat tatsächlich. Chris, haben wir noch gar nicht gesagt, hat eine Erkrankung, beziehungsweise eine, die noch nicht vollständig ausgebrochen ist, Huntington.
Ja, Huntington, genau. Huntington-Syndrom.
Also das wurde ihm vererbt und jetzt ist halt nur noch eine Frage der Zeit, wann das irgendwann ihn auch sterben lassen wird irgendwann.
Also Huntington-Syndrom sind ja eben Muskelzuckungen, die nicht unterdrückbar sind. Also infolge dieser Krankheit verstirbt man dann auch irgendwann. Ja. Und seine Mutter ist eben daran gestorben und man wartet jetzt quasi bei ihm auf den Ausbruch und deswegen wird er auch von der Familie so ein bisschen außen vor gelassen und in Watte gepackt. Und dann kann man sich eben, ich finde, man kann sich ja, wie du sagst, gut in ihn reinversetzen, weil er halt dann trotzdem noch mitmischen will und trotzdem noch einfach mitwirken will.
Ja, auch super gespielt von Dane DeHaan und Emma gespielt von Andrea Riseborough, von der ich nicht genau wusste, woher ich sie kannte, aber ich kenne sie irgendwoher. Ja, auf jeden Fall für mich der beste Handlungsstrang. Für dich nicht, für dich war eher Mexiko wahrscheinlich.
Also ich fand, am meisten mitgefiebert habe ich auf jeden Fall mit Chris und auch mit Emma. Also man hat dann irgendwie die ganze Zeit gehofft, okay, die Lieferung soll noch ankommen und es soll alles glatt gehen. Aber ich fand, ich weiß nicht, fast am bewegendsten oder fast am... Gut, es war auch der extremste Handlungsstrang, war Mexiko. Aber ich fand einfach diese superschnelle Radikalisierung von dem, Capitano und dann eben auch seinen Aufbau der eigenen Armee, fand ich wirklich, gruselig. Also erstens gruselig und zweitens, irgendwie mich hat es völlig gepackt. Also irgendwie generell die Szene in Mexiko fand ich dann dadurch mit am spannendsten. Aber man muss auch an der Stelle sagen, shame on me, ich habe immer noch nicht Narcos geschaut und auch nicht Narcos Mexiko und das hole ich jetzt auf jeden Fall nach. Von daher war diese Story für mich noch nicht so ausgelutscht oder auserzählt wie für andere vielleicht. Aber
aber so in Mexiko geht es ja gar nicht so sehr um diesen Drogenhandel. Also es geht ja eher um diese Kriminalität, diese Korruption innerhalb von der Polizei und aber ich hatte ein großes Problem mit der Mexiko-Storyline und das war diese private, also erstmal habe ich die Motivation nicht immer zu 100% verstanden von dem Typen.
Ich auch nicht.
Also klar.
Von dem hat man nichts Privates mitbekommen, deswegen.
Ja, eben. Und als es dann privat wurde, fand ich es echt nicht gut. Also diese Geschichte mit der Frau.
Ja.
Das war für mich, also ich habe die Szene gehasst und habe gehofft, dass sie nicht, dass sie bitte nicht diese Frau jetzt nochmal kommt und dass sie jetzt ein großer Handlungsstrang wird.
Ich glaube, dadurch sollte man ihm so ein bisschen das Menschliche zuordnen. Ja,
aber es hat null geklappt. Also
es hat halt nicht geklappt und irgendwie, ich weiß nicht, man hat nur gehofft, er soll einfach diese arme Frau in Ruhe lassen.
Ja, aber vor allem, warum ist die um alles in der Welt an dem interessiert? Ich weiß nicht. Doch von Anfang an irgendwie kalt zu ihr, der ist nicht emotional, der ist nicht nett zu ihr.
Gut, man muss halt sagen, die Frau, um die es geht, das ist ja die, es war die Frau von einem Ex-Kameraden von ihm, der von ihm umgebracht wurde.
Ja.
Und die ist auch noch hochschwanger zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, die hat sich einfach an jeden halben Hoffnung geklammert, dass sie jetzt irgendwie nicht alleine dasteht zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich.
Ja, aber doch nicht zu dem Mann, zu so einem emotionalen, kalten Typen.
Ich fand es auch irgendwie, weiß nicht.
Fand ich total unglaubwürdig, blöd, dass die an ihm so dranhängt.
Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall fand ich die Mexiko-Story schon auch echt gut. Und ich muss auch sagen, irgendwie, ich habe dann dazu auch die Kritik gelesen und das werde ich jetzt irgendwie in Zukunft auch nicht mehr machen. Ich sehe das eh immer total anders. Also irgendwie, die Serie wurde gar nicht so gut bewertet, weil ich würde jetzt von mir aus sagen, was...
Ich würde sagen... gemischt bis gut, also so im 60er, 70er Bereich, glaube ich, bei Metacritic.
Also ich würde echt mal sagen, ich weiß nicht, kann ja jeder anders sehen, aber für mich war das jetzt schon in letzter Zeit so eine der besseren Serien, die ich gesehen habe. Und ich habe sie auch weiterempfohlen.
Bei mir bist du ja auch Top 5, würde ich sagen.
Genau, also ich war schon sehr begeistert. Ich habe sie auch schnell durchgeschaut.
Also nicht Top 5 ever gerade, nur nochmal kurz.
Ja, Top 5 des Jahres, okay. Aber auf jeden Fall... wurde da kritisiert, dass man sich mit den einzelnen Charakteren nicht irgendwie identifizieren kann oder dass die zu schnell hin und her wechseln und man irgendwie dann gar nicht mitkommt. Und das fand ich gar nicht. Also es wurde ja eigentlich pro Folge immer 2 von 3 Stories behandelt, glaube ich. Also es war eigentlich bis auf eine Folge waren es immer 2. Und ich finde eigentlich überhaupt nicht, dass es zu schnell gewechselt hat. Und ich fand es eigentlich auch ganz angenehm, dass da mal zwischendrin was anderes kam.
Ich auch.
Weil es auch so ein bisschen die Anspannung rausgenommen hat, weil man muss echt sagen, auch an der Stelle ist es stressig zum Anschauen. Ja. Also es ist super brutal, oder was heißt super, also es ist schon brutal und irgendwie auch einfach nur stressig.
Ja.
Genau, und deswegen fand ich es gar nicht, also ich fand die Kritik völlig unberechtigt. Und ja, es wurde halt auch kritisiert, dass das Thema nichts Neues ist, ist es auch nicht.
Ja.
Aber es ist ja durchaus immer noch spannend, von daher.
Finde ich auch. Also das kann man eh nicht so ganz zählen lassen. Es gibt auch 100 Bücher über das Thema, von daher, da sagt man auch nichts. Also ja, für mich rechtfertigt das. Und das ist eben die Sache, die ich meine. Wenn du etwas Altes erzählst, mach es irgendwie neu. Und auch, worüber wir noch überhaupt nicht gesprochen haben, ist die Regie, also wie das Ganze aussieht, wahnsinnig teuer. Also das muss unfassbar viel gekostet haben. Die haben alle on set gedreht, habe ich gelesen. Das heißt, die waren da in Mali oder wo und die waren in Casablanca und die waren da in Mexiko das und so. Das sind alles auch, echte Sets. Das sah
super teuer aus.
Es sah echt teuer aus. Und also,
es war auch super gut gemacht.
Also, ja, muss man sagen. Also wieder eine tolle aussehende Serie und das rettet dann für mich auch mal durchaus so eine etwas alte Storyline.
Ja.
Also dadurch schaue ich es mir einfach gerne an. Und das ist ja auch was. Also.
Wie warst du dann mit dem Ende auch irgendwie zufrieden? Also wir spoilern an der Stelle jetzt nicht, aber ich fand eigentlich, ich war überhaupt nicht enttäuscht. Ich fand es gut.
Nee, ich fand, da hat man klar gesehen, wer eine Wandlung durchgemacht hat, welche Charaktere. Man hat es auf einem Ding eigentlich gesehen, mit einer Szene, welche Charaktere wo jetzt stehen. Und ja, ich fand es auch extrem brutal, muss man sagen.
Ja.
Da sollte man vielleicht noch eine kurze Warnung geben.
Gut, ich habe ja schon gesagt, von eher, also ja, es ist schon brutal, doch, muss man schon sagen.
Also ich sag mal, Schweinefans kommen auf ihre Kosten. Also, ja.
Es war schon brutal. Es wird viel getötet und man sieht viel. In der ersten
Folge stirbt ein Kind vor unseren Augen.
Ja, das war echt schlimm.
Also das muss man vielleicht schon noch dazu sagen.
Und auch psychisch echt belastend. Also ich finde da auch vor allem in Mexiko mit diesem Capitano.
Ja, verstörend.
Und und auch mit den Zivilisten und mit der Armee, wie die da aufgebaut werden und psychisch unter Druck gesetzt werden. Also ist schon nicht ohne. Ich habe es natürlich immer vorm Schlafengehen geschaut.
Ich habe es auch mitten in der Nacht geschaut.
Ja, die letzte Folge auch noch um 1 Uhr nachts oder so. Also, aber ich konnte trotzdem gut schlafen.
Naja,
aber
ich glaube.
Klare Empfehlung auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also von uns beiden eine große Empfehlung. Wie gesagt, für mich bisher so mit einer der besten Serien des Jahres bisher. Mal gucken, wie das in ein paar Monaten aussieht. Bei mir ist ja auch immer sehr viel, hängt ja davon ab.
Bei dir ändert sich
sehr viel. Nee, gar nicht. Es ändert sich gar nicht so viel, aber es wird eher was besser, an das ich mich immer noch gut erinnern kann. Zum Beispiel Feel Good fand ich super bei Netflix, haben wir auch hier drüber gesprochen. Kann ich mich aber jetzt fast nicht mehr dran erinnern.
Okay.
Da muss man, das ist bei mir so ein Ding immer, aber hier sind wirklich einige Szenen dabei,
die sich
wo ich glaube schon, dass die lange einem im Gedächtnis bleiben können.
Bei mir
und das
auch.
Ist immer gut. Jetzt spielen wir noch was. The Masked Show. Das ist ja für dich interessant. Du hast da noch nie The Masked Singer geschaut.
Nee. Und ich hatte auch immer nur What's Wrong Here.
Genau. Deswegen jetzt mal ein bisschen Abwechslung. Und du musst heute herausfinden, wer der Dino ist.
Okay.
Und der Dino kommt auch jetzt gerade zur Tür rein und setzt sich jetzt mit seinem Dino-Kostüm hier ab.
Mhm.
Und ja, also kann ein kleiner Hinweis sein natürlich auch auf die Show schon, aber muss auch nicht sein.
Okay.
Und du hörst jetzt gleich vier kleine Hinweise, die jeweils zwei nochmal kleinere Hinweise enthalten.
Okay.
Okay, mit verstellter Stimme, sonst würde man die Show natürlich erkennen.
Ja.
Also sonst, ja, okay. Gut, dann kommt hier der erste Hinweis, das erste Indiz.
Rar, ich bin der Dino. Doch wenn du denkst, dass ich ein Relikt vergangener Tage bin, dann bist du falsch gewickelt. Sieh hoch an meinen strammen Waden. Die kommen nicht von ungefähr. So sieht man eben aus, wenn man jahrzehntelang im Geschäft ist.
Okay.
Warte, ist Dino jetzt, ist es jetzt eine Serie oder eine Person oder eine fiktive?
Das ist eine Show im deutschen Fernsehen.
Ach so, okay. Also sowas wie Tabaluga zum Beispiel.
Wäre jetzt eine Show im deutschen Fernsehen, ja.
Okay.
Also wir hatten jahrzehntelang im Geschäft und wir hatten kein Relikt vergangener Tage.
Also so irgendwas, was jetzt immer noch läuft oder wieder aufgenommen wurde.
Genau, aber was schon eine Zeit da ist.
Und wo ein Dino mitspielt.
Ich würde nicht so sehr viel in den Dino hineininterpretieren, aber das muss nichts damit zu tun haben.
Ah, okay.
Also wir hatten hier auch schon den Gorilla, der, glaube ich, damals The Biggest Loser war. Also
okay, ich verstehe es. Ich habe schon eine Vermutung, okay.
Okay, gut, dann kommt hier der nächste Hinweis.
Zugegeben, die aktuelle Situation macht mir schwer zu schaffen. Man könnte auch sagen, ich bin vom Aussterben bedroht. In meinem Alter lässt man alles ganz ruhig angehen. Arbeiten unter der Woche kommt für mich nur in Ausnahmefällen in Frage.
Okay. Du bist verzweifelt.
Ich bin wieder von meiner Vermutung ein bisschen abgekommen.
Okay. Also.
Also etwas, was am Wochenende läuft.
Genau.
Genau, das Alter wurde erwähnt.
Und die aktuelle Situation macht dem Dino schwer zu schaffen.
Also es ist eine Live-Show. Könnte eine Live-Show oder irgendwas mit Publikum sein.
Könnte sein.
Beziehungsweise irgendwas mit vielen Personen.
Oder irgendwas, was aktuell nicht möglich ist.
Okay.
Okay. Also es ist anscheinend wirklich schon ewig da.
Ja.
Und
wahrscheinlich ist es eine so Institution. Klar und jeder von den Zuhörern weiß
nein,
es
nein, nein, nicht. Nein, 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 das glaube ich nicht. Es ist schon schwer. Es ist eine schwerere Ausgabe, finde ich.
Okay.
Okay.
Ich glaube, ich brauche noch einen Hinweis.
Ja, du hast noch zwei.
Ich bin ein absolutes Gewohnheitstier. Das soll aber nicht bedeuten, dass es bei mir nicht ums Gewinnen geht. Auch in meinem Alter habe ich noch Ehrgeiz. Na gut, ich bin über die Jahre vielleicht etwas runder geworden. Meine Leidenschaft für das Eckige ist aber nach wie vor unverändert.
Okay.
Okay, also das Eckige, da denke ich sofort an Fußball.
Okay.
Ich bin über die Jahre etwas runder geworden, also hat zugenommen.
Ja.
Hat die Person zugenommen oder... oh
ja,
Gott.
Gut, das ist jetzt habe ich hier fast das Aufnahmegerät runtergeworfen gerade.
Der Dino ist fast hingefallen.
Dino geht's ja gut, ja, er nickt. Okay, also man muss natürlich bedenken, das ist ein bisschen schwierig natürlich diese Hinweise auf eine Show zu beziehen. Trotzdem ist es aber noch eine Person, also das einfach zu bedenken. Aber Gewohnheitstier, das heißt...
Oft im Fernsehen gewesen.
Ja, und es ist eine Gewohnheit vielleicht auch das zu schauen. Würde ich jetzt so, also ich bin auch total ahnungslos.
Okay, ich sammle noch in meinem Kopf.
Fußball ist schon auch ein guter Hinweis.
Fußball ist natürlich jetzt nicht so mein Spezialgebiet, weil ich bin ja nicht Ulrike von der Grün, sondern eher mit Frauke Ludewig vertraut, aber okay.
Mh. Okay, dann kommt hier der nächste und der letzte Hinweis.
Oh Gott.
The Masked Singer finde ich super. Vor allem den Moderator. Das ist für mich der Moderator des Monats. Ich hoffe, du findest bald heraus, wer ich bin. Ich leg mich jetzt wieder in meine Höhle und gönne mir einen Pflanzenfresser. Weck mich am Samstag um 6.
Samstag um 6 Sportschau.
Samstag um 6 würde zum Beispiel die Sportschau laufen.
Geht nicht wegen der aktuellen Situation, weil Fußball nicht läuft.
Würde passen.
Eckig.
Rundes und Eckiges würde passen.
Aber die läuft doch schon seit immer. Da war doch keine Reunion, oder? Was war das nicht beim ersten Hinweis irgendwie das... Was war nochmal der erste Hinweis?
Doch wenn du denkst, dass ich ein Relikt vergangener Tage bin, dann bist du falsch gewickelt. Sieh hoch an meinen strammen Waden, die kommen nicht von ungefähr.
Ja, passt auch zu Fußball.
So sieht man eben aus, wenn man jahrzehntelang im Geschäft ist.
Ich sag Sportschau.
Ist es für dich die Sportschau?
Oh Gott, nee, es ist falsch. Ich höre es schon an deiner Stimme, dass es falsch ist. Samstags um 6, was läuft denn noch samstags um 6?
Du hast ja schon vieles, also vieles passt ja wirklich gut auf die Sportschau.
Ich sag Sportschau.
Okay, du loggst ein.
Ich logge ein.
Okay, und der Dino zieht die Maske runter und da runter kommt hervor die Sportschau. Ja, ist doch gut, ist voll gut. Hätte ich nicht damit gerechnet. Dass du vor allem sofort aus der Pistole geschossen wusstest, dass es um 6 läuft.
Ja, ich weiß auch nicht, warum.
Das war natürlich der einfachste Hinweis und der auch klar sein sollte am Ende.
Gut, nicht, dass ich jetzt Sportschau schaue, aber irgendwie kennt man das ja doch.
Ja.
Ich bin gerade selber erstaunt. Ich hatte völlig verkehrte Sachen im Kopf.
Moderator von The Masked Singer ist Matthias Obnhöfel, der auch die Sportschau moderiert.
Okay, wüsste und ich beides nicht.
Moderator des Monats. Tor des Monats. Wie gut ist das denn?
Das ist wirklich gut.
Das ist
habe ich
gut.
Aber irgendwie auch in der Stresssituation gerade nicht wirklich überrissen.
Und er wurde immer runder. Also klar, rund und eckig ist Fußball, aber auch die Sendezeit hat sich verlängert von der Sportschau. Wurde ja immer
ist
länger.
Ist ja jetzt 2 Stunden, glaube ich, gell?
Ja, und dann dritte Liga und so ist auch alles noch dazugekommen.
Okay.
Also sehr, sehr gut. Muss ich schon zugeben. Also wer auch immer diese Hinweise geschrieben hat, der kennt.
Der weiß auf jeden Fall.
Der weiß, mit Worten umzugehen.
Genau. So,
okay. Und der sollte vielleicht auch in der nächsten Staffel von The Masked Singer im Ratepanel sitzen.
Auf jeden Fall.
Okay. Gut.
Ich komme gerade immer noch nicht, also ich kann es immer noch nicht fassen.
Dass du richtig bist?
Ja.
Ja, ich auch nicht, aber es ist.
Ich dachte, es wird eine Tragödie, aber es ist doch noch gut geendet.
Ja. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Wenn du 5 Sterne bewerten dürftest, angenommen, das ginge, zum Beispiel bei Apple Podcasts.
Ja.
Wie viel würdest du geben?
5,5.
Oh.
Das oder sogar 6.
Ja, okay. Ja, das
geht
ist
aber
ja,
nicht. Ich habe aber das
da
ist
werde ich aber rot.
Ich habe ja schon 5 Sterne gegeben.
Stimmt.
Deswegen.
Ja, dann musst du das jetzt deiner kompletten Familie eindeutig noch weiterleiten und so in die Familiengruppe mal posten. Okay, hier, da kann man abstimmen und so.
Wurde der Podcast tatsächlich sogar schon und hat auch schon Hörer.
Das gibt's ja gar nicht. Ja. Wahnsinn. Also ratethispodcast.com/FFA, da kann man das nochmal alles auf einen Blick sehen und auch perfekt für die Familiengruppe geeignet. Einfach mal das in die Familiengruppe hauen, dann gibt es bestimmte Reaktionen, interessante Reaktionen, vor allem in der Schweiz. Also ich packe deinen Instagram-Account wie immer in die Beschreibung, da kann man immer nachschauen, da gibt es Trailer, also 000 ist da verlinkt und so, Too Hot to Handle kann man immer alles anklicken, das ist da alles auf einen Blick immer verlinkt. Außerdem @fernsehenfa kann man bei Twitter folgen und ja, wie gesagt, bewerten, retweeten und liken. Das ist eure Aufgabe. Eigentlich die einzige Aufgabe, die ihr habt. Relativ einfach. Und hören. Ja.
Genau.
Gut. Ja, das war's. Es hat mal wieder viel Spaß gemacht. Wir sind mal wieder weit über der Zeit eigentlich, aber ja, es war schön. Danke fürs hier sein.
Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auf das Circle Special.
Stimmt, das steht jetzt auf der Uhr und wird irgendwann umgesetzt werden. Vielleicht Folge 50. Steht ja auch vor der Tür. Wir sind ja, glaube ich, jetzt bei Folge 38 oder sowas.
Genau, dann bin ich wieder. Ich war ja schon beim letzten Rundengeburtstag bei der Party dabei, bei Folge 30.
30, genau.
Deswegen wäre doch 50 schön.
Hoffentlich kommst du davor mal
hoffentlich
wieder.
Hoffentlich auch, ja, aber dann wieder.
Genau, Folge 39 ist dann nächste Woche. Da geht es dann unter anderem um Never Have I Ever von Mindy Kaling, die neue Netflix Coming-of-Age-Geschichte bei Netflix, ja, macht Sinn. Also das, darum geht's und um eine neue Netflix-Dokumentation namens A Secret Love über ein lesbisches Liebespaar.
Ah, das habe ich gesehen.
Genau, das sah sehr süß aus im Trailer.
Das will ich auf jeden Fall anschauen.
Genau, da reden wir nächste Woche drüber. Kann man gespannt sein. Also gute Themen und guter Gast. Dankeschön nochmal.
Danke, Dennis. Danke, Dino auch.
Danke, Dino, genau. Er sitzt immer noch da übrigens. Immer noch die Sportschau. Hier hat sich ein Bier aufgemacht. Okay. Also, bis nächste Woche. Gesund bleiben und Maske aufziehen, sagt man immer noch. Und zu Hause bleiben immer noch. Das ist immer noch the way to go auf jeden Fall.
Habt ihr jetzt auf jeden Fall wieder was zu tun.
Genau. Wir beschäftigen euch ununterbrochen mit irgendwelchen Sachen. Also, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Und